alle guten Dinge sind drei. Wir haben es dreimal versucht. Nach so einer langen Pause ist es auch wieder schwierig geworden. Insbesondere wenn Zoom irgendwie 1000 neue Klicks einführt. Da gibt es irgendwelche Fehlermeldungen plötzlich bei GarageBand. Die sagt, ja, sie haben das aktiviert im Hintergrund. Ich so, ja, ich weiß, danke für nix. So, manchmal ne, versuchen Leute einem zu helfen, aber dann helfen sie niemandem, machen es einfach nur schlimmer. Ich liebe, dass wir Deutschland dafür ein Wort haben. Nämlich verschlimmbessern.
Ja, verschlimmbessern, ja, klar.
Geil. Deutsch ist so eine geile Sprache. Auch sehe ich auch auf Twitter, so Leute so aus nicht-deutschen Sprachraums deutsche Wörter entdecken, die so eine hyperpräzise Bedeutung haben für sowas ganz, ganz Spezifisches, wo du weißt, keine Sprache auf dieser Welt hat dafür ein Wort, aber die Deutschen haben ein Wort dafür kreiert. Voll geil.
Geil.
Irgendwie. Ist ein bisschen nice.
Ja, ja. So wie,
frag bitte nicht nach Beispielen, weil mir fällt gerade nichts ein.
Ja, ich wollte gerade schon einen Kindergarten-Gag machen, aber das ist ja nicht jetzt hyperpräzise. Aber ich dachte gerade, was mir noch eingefallen ist, wegen Verstimmbessern so Jein. Also, weil gibt es ein Ness? Also, sagt man im Englischen, sagt man ja nicht Yes und No, No, Yes. So. Keine Ahnung, was auch immer. Ein Jein ist ja so ein, ja, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so. Ist jetzt nicht besonders präzise, aber dass man so... Ja, irgendwie, dass du so zusammen merged und dann irgendwie was dabei rauskommt. Wahrscheinlich gibt es das in anderen Sprachen irgendwie auch, aber ich glaube, im Deutschen würde ich dir zustimmen, dass das irgendwie witzig ist, dass man im Ausland dann manchmal die deutschen Wörter hört und denkt so, ah ja, witzig, dass das irgendwie hier ist. Ist es Kolonialismus oder ist es Neologismus? Das ist wie so ein Quizgame.
Es ist so witzig, dass ich habe auf der einen Seite jetzt in so Podcasts immer wieder so verboten gehört.
Ja?
Verboten. Irgendwie ist jetzt irgendwie trendy geworden,
okay.
Das Gefühl so. Und interessanterweise so auf TikTok habe ich jetzt so, es gibt so einen Typen, der macht immer so Videos, wo er quasi so ein bisschen die russische Sprache hops nimmt, weil er dann immer sagt, hey, was heißt denn das und das bei euch auf Russisch? Und dann sagt er das und dann ist es einfach deutsches Wort, was einfach geklaut wurde. Also was einfach so vom, also so
Kartoffel.
So, keine Ahnung, einfach so.
Whatever.
Ja, yeah, genau. So, und dann halt aber so mit so russischem Akzent.
Kartoffel.
Quasi, dann, ungefähr so. Das heißt, es ist egal, in welche Richtung du guckst, es wird überall so ein bisschen so geklaut.
Ja.
Und manchmal, bei manchen Wörtern gibt das hin, so, keine Ahnung, Poltergeist oder so. Weißt du, okay, das ist, wer denkt sich so ein Wort aus, ne? Also das kannst du einfach klauen.
Mhm.
Bei Verboten ist es irgendwie so ein bisschen so, dann merkst du so, dass du ein bisschen der Versuch, so ein bisschen so intellektuell cool zu wirken, so, und deswegen nutze ich jetzt dieses Wort, obwohl es einfach ein perfektes, gutes Wort im Englischen dafür gibt.
Ja.
Und ja, das ist irgendwie ganz witzig, dass es so in alle Richtungen geht, in alle Himmelsrichtungen. So.
Ja, ist ein bisschen Edginess irgendwie so, ne? Da muss ich dran denken, von wegen nachmachen und so. Wir hatten heute in meinem EF-Kurs, die hatten heute so ein bisschen die Aufgabe, ihren eigenen Social-Media-Feed mal so ein bisschen durchzuscrollen und zu gucken.
Mhm.
Man gerade Lerntheorie und so Modell lernen, also wo sie quasi in Social Media beobachten können, welche Merkmale der Theorie vom Modell lernen sie bei Influencerinnen und Influencern bzw. in den Kommentaren so entdecken. Und da gibt es so Merkmale wie, keine Ahnung, wenn eine hohe Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachter besteht, dann neigen wir dazu, eher diesem Modell das nachzumachen sozusagen. Wenn, weiß ich nicht, ich besonders unsicher bin, neige ich dazu, etwas nachzumachen. Wenn ich die Person witzig finde oder der unterstelle, dass sie mit ihrem Verhalten eine Belohnung bekommt, wie zum Beispiel Klicks, Likes und so weiter, dann mache ich es eher nach, bla bla bla. Also doch, nicht besonders spektakulär, aber ist mal ganz witzig, deren Feed so ein bisschen zu sehen. Da hat er mich auch einer so gefragt, ja, Herr Pelzer, hier ist irgendwie bei TikTok ist so ein virales Ding, dass irgendein Typ mit Vollgas über so einen Kreisel drüber fährt und das machen jetzt irgendwie alle nach. Ist das auch Modelllärm? Ich so, wenn das alle nachmachen, ist das scheinbar irgendwie auch Modelllärm. Wenn es irgendwie so ein Trend gerade ist, dass man über Kreisel drüber heizt. Ich dachte, geil, das würde wahrscheinlich in meinen Feeds nicht auftauchen, aber es ist irgendwie witzig, was die Blasen
an so. Ist bei mir auch noch nicht aufgetaucht.
Oh.
Nee. Leider. Vielleicht auch. Besser so.
Aber es geht gar nicht so schnell.
Ich
habe mich die ganze Zeit auf unseren Podcast gefreut, so, weil wir haben uns ja, glaube ich, jetzt so seit 6 Wochen gefühlt nicht mehr so richtig, also nicht podcastmäßig getroffen, sondern aber dafür ein bisschen mehr privat gesehen, wo wir dann irgendwie über andere schöne Dinge, Hochzeiten und whatever haben wir gequatscht. Und da stelle ich natürlich nicht die Frage, Willi, was sagt das Internet? Du als mein Internetbeauftragter, wie sieht's aus? Ich höre immer noch irgendwelche trashigen Hörbücher. Ich habe seit, keine Ahnung, 6 Wochen keinen Podcast gehört. Ich bin nur in der Welt vom Primal Hunter. Ich weiß nicht, was abgeht in der Welt.
Ich auch nicht. Ich weiß nur, was in meiner kleinen Bubble
passiert. Ja, die interessiert mich ja. Mich interessiert ja nur die. Der Rest ist mir doch scheißegal. Aber also, gib mal so ein kleines, wie soll ich sagen, Update gerne zu so. Wie läuft gerade die Arbeit? Du hast gesagt, es ist ein bisschen stressig, das würde mich interessieren. Und was macht der KI-Himmel? Ich habe immer noch so ein bisschen im Kopf dieses mit, als du mit Claude zusammen die App programmiert hast, so dieses so, ey, gerade passiert da jede Woche passieren so crazy shit. Und ich glaube, irgendwie, was ich mitbekommen habe, ist ChatGPT Pictures ist irgendwie gelauncht, also irgendein krasseres Picture-Ding von ChatGPT, das wohl gut sein soll, aber mehr habe ich nicht mitbekommen, außer Telly, die Schul-KI ist gelauncht.
Oh, wow.
Ja, und sie wird leider schon kritisch gesehen, weil sie einfach outdated ist, weil sie sich halt, du kannst über die auf alle Modelle zugreifen. Weißt du, wir haben das vom halben Jahr mal gebeta-testet, so ein bisschen. Und das sind halt immer noch die alten Modelle und die sind einfach leider nicht so gut und das ist, ja, dadurch bringt es irgendwie ja nichts so richtig was.
Ja. Ja, ich habe so eine, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Finanzmärkte und KI, ist so ein bisschen so das Thema gerade in meiner Bubble. Weil man weiß nicht so genau, was passiert, man kann es nicht einordnen. Auf der einen Seite hast du halt so ganz unruhige Finanzmärkte, weil halt super viel, also es gibt so einen Index, der misst quasi die Unsicherheit im Markt. Mhm. Also der ist quasi so hoch wie noch nie gefühlt. Also selbst Corona, selbst Finanzkrise war da nicht so hoch wie jetzt. Das heißt, du hast also diverse Asset-Klassen verhalten sich irgendwie seltsam. Also du hast quasi gefühlt steigt irgendwie alles in mancher Hinsicht, dass du sagst, okay, das kann aber nicht zusammenpassen, irgendwas muss nachgeben und dann die Bewertungen sind teilweise exorbitant hoch, andere Unternehmen kacken komplett ab. Mhm. Du hast keinerlei historische Referenz nach dem Motto, das ist so wie damals, sondern es ist sehr einzigartig, was da gerade passiert. Mhm. Dann hast du halt ganz viele Leute, die sagen, oh, KI-Bubble, alles was, also es gab diesen Witz vor ein paar Wochen, wo da, es gibt eine Sneaker-Company, die heißen Allbirds, die machen einfach so Sneaker.
Habe ich gesehen.
Die haben jetzt einen Pivot gemacht, die haben gesagt, scheiß auf Schuhe, wir machen jetzt KI. So haben sich irgendwie Birds KI oder was weiß ich genannt. Ja. Und die Aktie ist um 600% gestiegen, so in 3 Stunden gefühlt oder ich weiß nicht genau. Also da merkst du, es ist so eine gewisse Panik im Markt. Mhm. Die ganzen Investoren-Podcasts reden einfach nur noch darüber, so nach dem Motto, hier guck mal, ich will irgendwie in Anthropic investieren, in Claude, ich will in ChatGPT, OpenAI, ich will da rein, ich muss da mitmachen, sonst passe ich das irgendwie. Mikrochip-Hersteller und alle sind irgendwie All-Time-Highs und so weiter. Also es ist total der Boom und da kommt natürlich immer diese kritische Stimme aus dem Off, die da sagt, ja, Moment mal, das ist ja wie damals, 2000 darum, Dotcom-Bubble, alles, was jetzt KI heißt, ist jetzt irgendwie gehypt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann die Beispiele aus der Realität, die dann sagen, hey, guck mal, gerade da gibt es halt tatsächlich Unternehmen, die hier kriegen das hin, das zu benutzen auf sinnvolle Art und Weise und die haben Produktivitätssteigerung und so weiter. Und es ist so eine Mischung aus, es gibt so Wochen, wo du das Gefühl hast, so, boah, jetzt gerade hast du mal voll den Boost und du kannst irgendwie was ganz Cooles damit machen und so weiter. Und dann hast du wieder so, nächste Woche hast du total die Ernüchterung irgendwie plötzlich wieder, weil du dann merkst, okay, in den und den Fällen funktioniert das dann doch nicht so gut und da musst du das noch irgendwie rausfinden und so weiter. Und das heißt, du hast so eine ganz, ganz komische Beziehung zu dem Thema, weil auf der einen Seite ist es so omnipräsent, auf der einen Seite halt durch deine eigene Arbeit, die eigene Nutzung. Mhm. Auf der anderen Seite reden alle darüber, in meiner Bubble halt, und sagen halt alles Mögliche, so von wegen, das ist morgen wieder vorbei, bis hin zu, das ist gerade am Anfang und die nächsten 10 Jahre werden richtig krass. Und das ist, glaube ich, so die Grundstimmung ist, dass es niemand weiß und alle spekulieren aber auf diesem Thema drumherum. Und wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen gerade die Frage, sind wir gerade im ultimativen Hype oder ist es gerechtfertigt? Mhm. Und wie entscheidet man halt eben aus seiner eigenen Perspektive der Investitionsseite? Also kauft man jetzt Aktien von Nvidia oder was weiß ich was? Oder sagt man lieber, nee, ist zu heiß das Thema. Mhm. Und aber hat im Zweifel halt eben diese Chance dann verpasst vielleicht, weil es vielleicht dann doch wirklich am Anfang steht. Und dieses Hin und Her, diese Ambivalenz ist so ganz krass spürbar in jedem Bereich, auch auf der Arbeit. Das ist wie gesagt, auf der einen Seite sagst du halt, boah, geil, das ist jetzt voll cool, das kann jetzt so viel. Und dann im nächsten Atemzug sagst du, ja gut, aber das ist irgendwie auch, die Limits sind in einer Minute aufgebraucht und ich müsste jetzt echt Tausende von Euro zahlen, damit das irgendwie geil ist für mich. Und das will man dann doch nicht. Und also, es ist so ein ganz krasses Hin und Her, so würde ich das so zusammenfassen.
Mhm. Aber das Schöne finde ich bei dem Thema zumindest, weswegen es mir da mehr Spaß macht, da auch mich immer wieder reinzulesen und so ein bisschen rumzutesten. Weil, wenn man es jetzt so vergleicht mit, keine Ahnung, NFTs oder selbst Bitcoin und Co. und so weiter, da verstehe ich mehr dieses Blasending, wo man so denkt, ja, wie sehr ist es in meinem Alltag präsent, wenn das irgendein Indikator sein sollte, ne? Wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ist für mich genau ein bisschen wie Gold. So, also Gold ist für mich in meinem Alltag einfach nicht präsent. Ich verstehe nicht, warum Leute Gold den Wert geben, den es hat, sozusagen irgendwie. Deswegen investiere ich da irgendwie nicht gerne, will ich da nicht rein investieren, so, obwohl natürlich Quatsch ist im Zweifel, ne? Und Leute investieren ja alles Mögliche. So, aber ich finde bei der KI so, ne, es gibt jetzt hier vom Land NRW sogar irgendwie eine KI. Da kann man sagen, ist es nicht fast schon zu spät? Also ist da nicht eigentlich alles schon, schon gelaufen? Aber es ist zumindest auf jedem Handy gefühlt, es ist in allen Köpfen, ich merke es jetzt gerade wieder, wir haben uns gestern mit hier den Leichtathleten getroffen, die alle gerade noch im Studium sind, ihre Masterarbeiten schreiben und Doktorarbeiten schreiben und die meinen so, ey, die KI ist so geil dafür, also gar nicht im Scammy-Sinne, sondern einfach im Perplexity recherchiert dir die Quellen, ChatGPT hilft dir bei der Übersetzung des Papers ins Englische und so weiter, weil es eben dann doch, also nicht zwingend besser, aber anders arbeitet mit dir als jetzt einfach eine reine Google Translate-Datei sozusagen. Und so, ne, und mit meinen Schülern auch immer, dass man dann sagt, ne, so, hey, nutz es doch eben für die Rechtschreibprüfung und so. Der meinte witzigerweise letztens so, ja, der hat irgendwie so Kommas dazu halluziniert, die nicht da sein sollten. Also es ist da auch nicht ganz fehlerfrei, das muss man natürlich immer sagen dazu. Aber es ist so präsent in den Köpfen, also in auch im Alltag der Leute, dass ich irgendwie mir nicht so ganz vorstellen kann, dass jetzt dann auf einmal morgen jemand den Knopf drückt und sagt, ja, nee, das war doch irgendwie alles Quatsch. So, sondern dass man, klar kann es sein, dass man sagt, ja, irgendwie hat es nicht den Erwartungen standgehalten und ist nicht das geworden, was man sich hätte vorstellen können, sozusagen. Dann denke ich aber immer, okay, dann wird da mehr Arbeit reinfließen und dann wird es irgendwann vielleicht dazu. Genau, oder es wird einfach einem gewissen Standard bleiben, dass man so sagt, ja, okay, das ist einfach, ne, nimm jetzt zum Beispiel Siri, nimm Alexa, nimm die alle Co., so dass man sagt, das ist einfach jetzt ein bisschen Upgrade für die gewesen am Ende des Tages im Zweifel. Auch klar, dann werden die Aktien trotzdem abstürzen und so, weil das nicht das hält, was es versprochen hat oder die Leute erwarten haben. Aber selbst dann war es ja, also, ja, war es da eine Blase? Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, Blasen verbinde ich immer damit, dass es nutzlos sein muss, aber es ist ja eigentlich Quatsch, es muss ja nicht nutzlos sein, weil die Dotcom-Sachen waren ja auch nicht nutzlos.
Genau, ja.
Aber ich merke, ich habe es, glaube ich, so ein bisschen falsch abgespeichert, dass ich mir denke, so Blase ist es, weil Leute einer Sache einen Wert geben, den es gar nicht hat. Aber es heißt ja eigentlich nur, dass die Leute dem Ganzen zu viel Wert vielleicht geben, als es im Endeffekt hat.
Ne? Genau, genau. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass halt jetzt so die Unsicherheit drin steckt, weil vor allem halt jetzt gerade für bestimmte, sagen wir, Teilbranchen einfach schon sehr viel vorausgesetzt wird, dass die halt in den nächsten Jahren richtig extrem nochmal zulegen in ihrem Kerngeschäft. Keine Ahnung, bei Nvidia sagst du zum Beispiel, ja, die werden jetzt die nächsten Jahre jedes Jahr 50% wachsen, so an Umsatz zum Beispiel. Also sie werden, also ich weiß nicht, ob sie 50% sind, aber so, es wird halt eine gewisse Zahl vorausgesetzt, wo du einfach sagst, das wird jetzt auf die nächsten 5 Jahre schon projiziert. So, wenn die jetzt aber die nächsten 5 Jahre nur 20% wachsen, dann ist das ganz andere Bewertung am Ende und dann hast du jetzt vielleicht schon zu viel bezahlt dafür. Und das ist halt das, was keiner so richtig abschätzen kann. Ja. Und was halt dann so schwierig zu greifen ist. Auf der einen Seite kannst du halt auch nicht, also wenn du jetzt sagst, du willst da irgendwie dran partizipieren, kannst du auch nicht nichts tun. Also nur weil der Preis jetzt schon hoch ist, kannst du ja nicht sagen, ich warte, bis der irgendwann fällt, weil vielleicht tut er das halt nie, ne? Das ist halt immer dieses Dilemma, dass du einfach nicht weißt, so, okay, lohnt sich's noch, lohnt sich's nicht mehr? Und ich glaube, viele, verzweifeln so ein bisschen an der Frage und wissen auch nicht so genau, okay, was mache ich jetzt? Suche ich jetzt das nächste Nvidia so? Das ist jetzt auch schon weggerannt. Wenn du AMD guckst, die hat jetzt für 3-4-fach die Aktie in den letzten anderthalb Jahren oder was. Ja. Und dann sagst du, okay, was ist denn der drittbeste Anbieter?
Wollte ich mir jetzt vielleicht auch umstellen? Also ich habe irgendwas gelesen mit, also Nvidia ist vorbei, das war jetzt irgendwie so wichtig, aber jetzt stellen die Unternehmen quasi auf ihre eigenen AI-Chips um. Ich weiß nicht, war das irgendwer, der gesagt hat, wir bauen jetzt unsere eigenen?
Ja, das ist ganz viel, Google und Amazon sind da jetzt ganz stark im Rennen, haben ihre eigenen Sachen mit rausgebracht. Mhm. Interessanterweise sagte natürlich der CEO von Nvidia, sagte dann, ja gut, die Sachen werden aber nur genutzt, weil zum Beispiel jetzt Google halt relativ viel und Amazon relativ viel in Anthropic investiert hat, was halt Claude macht. Und dann sagen die halt, Teil unseres Investments ist, dass du Teile unserer Chips dann auch verwendest, die wir schon gekauft und gebaut haben. Dann sagt er aber, na gut, aber andere, wenn die Wahl haben, machen es halt nicht so. Und das ist immer so viel, also das ist auch viel Verwerfung in diesem Markt da drin, weil du halt eben, weil auch, wie soll ich sagen, Investitionen teilweise getätigt werden von denen, die am Ende halt Produkte dazu liefern. Also wie gesagt, ich bestelle dir zum Beispiel die Chips bereit. Und das ist die Frage, viele sprechen auch so von so kreisrunden Umsatzbewegungen. Also es fängt halt bei einem an, der kauft beim anderen, investiert in den nächsten und dann zwingt er ihn wieder weiterzukaufen, sondern ist die Frage, was würde denn passieren, wenn es diese Zwänge nicht gäbe? Ist dann der Umsatz immer noch so, wie du ihn jetzt prognostiziert hast? Und da ist halt auch viel Unsicherheit dadurch getrieben, dass eben gesagt wird, ja gut, aber wenn jetzt ein Puzzleteil in diesem ganzen Kreis quasi nicht mehr passt oder nicht mehr da ist, was bedeutet das? Fällt das Kartenhaus in sich zusammen? Fragezeichen. Und Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Diskussion gerade. Es ist halt einmal aus der Perspektive so, wie nutze ich das? Hilft es mir? Und auch mit der Intention, wenn es mir hilft, glaube ich denn an die Story und glaube ich denn dann daran, dass es die nächsten Jahre noch besser wird und so weiter. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn man es interessant, wenn man zum Beispiel jetzt Wirtschaftsachse USA anguckt, ist hauptsächlich getrieben durch diesen ganzen Boom. Also selbst die Baubranche und so weiter ist alles dadurch getrieben, dass halt eben Rechenzentren hochgezogen werden und so weiter und so fort. Mhm. Also merkst du, dass das halt, dass so ein Wirtschaftsanker jetzt auch ist gerade und einfach nur hilft in dem Segment.
Ja, was ich ganz spannend finde, ohne jetzt zwingend von dem Thema komplett weg zu wollen, aber ich fand es interessant, Chiara hat mir gestern vom Podcast erzählt, in dem neuesten Anne Will Podcast ist sie mit so einem Energieexpert ist irgendwie am Sprechen und dann ging es eben so wieder, weil jetzt ja Jens Spahn so ein bisschen gesagt hat, wir müssen über Atomkraft reden, bla 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 und so weiter. Ich habe es jetzt nicht gefact-checkt, deswegen fand ich nur spannend, weil wir ja auch hier im Podcast vor, keine Ahnung, einem Jahr schon mal drüber gesprochen haben, dass es wohl gerade noch keinen laufenden kleinen Reaktor gibt, also diese ganzen Mini-Atomkraftwerke sozusagen, von denen gesprochen wird, gibt es wohl noch keinen, der funktioniert so richtig. Es sind halt irgendwie mehrere Firmen wohl pleite gegangen, also die gedacht haben, sie können das irgendwie einigermaßen bewerkstelligen, aber es klappt halt irgendwie gerade noch nicht so, weil ich komme darauf wegen Rechenzentren und Amerika. Und genau, weil wir irgendwie gesagt haben, so, oder ne, du erzählt hast, so Google und Amazon, die planen gerade irgendwie da so die Rechenzentren zu ballern und so. Und das fand ich nochmal ganz interessant, dieses Ding von. Also im Zweifel fließen ja auch viele Millionen und viele Investitionen, weil du sagst, das ist der Plan, glaub an meine Idee. Und die Realität sagt dir dann im Zweifel, ja, nee, wir sind nicht weit genug in der Forschung, um das irgendwie rentabel zu machen. So klar, wir können dir da was hinbauen, aber auch das dauert irgendwie 5 Jahre und das lohnt sich quasi irgendwie noch nicht so richtig, so in einer gewissen Form. Und das fand ich irgendwie ganz interessant nochmal so zu hören, weil ich mir eben vorstellen kann, dass unter der Prämisse, das halt einfach viel darauf folgt und eben auch nicht dann folgt. Also nach dem Motto, wenn das nicht klappt, dass wir irgendwie einigermaßen rentabel diese Mini-Atomkraftwerke sozusagen neben Serverfarmen stellen in Amerika, dann fällt auch erstmal das mit, wir skalieren die KI in diese Richtung sozusagen und Serverkapazität und dann geht diese Bewertung wieder hinunter, weil wir gerade bei Bewertungen und so weiter, ne? Wie schnell dieses Kartenhaus, wie du gesagt hast, dann eben platzen kann oder fallen kann, wenn einer der Dominosteine quasi fällt, den du quasi gar nicht selber unbedingt beeinflussen kannst, sondern einfach nur sagst, ey, wir wollen das Rechenzentrum bauen, wir brauchen viel Energie. Ja. Du versprichst mir, du kannst das. Nach 2 Jahren sagst du, scheiße, du kannst es doch nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Was mache ich jetzt? Ja. Okay, im Zweifel erstmal mehr Energie einkaufen. Geht ja irgendwie noch einigermaßen, aber ja, das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant in dem Bezug.
Voll, ja, und das ist auch völlig richtig, weil du hast gerade so, wir hatten so ein, so quasi. Also diese ganze Industrie bewegt sich so von dem einen Flaschenhals zum nächsten. Mhm. Der erste Flaschenhals war der offensichtliche, so nach dem Motto, wow, wir haben nicht genug Chips. So. Alle losgerannt, haben irgendwie Chips gebaut. So, okay, jetzt kannst du sagen, du hast genug Chips. Aber dann waren es irgendwelche anderen Sachen, so kleine Schaltkreiskabel, was weiß ich. Also irgendwas quasi, was zwischen Chips und quasi, wie das zusammensteckt und so weiter. Wurde das nächsten Schritt gelöst. So. Und jetzt ist so das, also wenn man so den Leuten horcht, die dann so über das Thema so ein bisschen mehr Ahnung haben als man selbst, dann heißt es, okay, Energie ist halt das nächste große Thema. Gar nicht so sehr, weil man sagt, oh, das ist unmöglich zu lösen, ne, ob es jetzt Atom ist oder Gaskraftwerke oder Batterie und Solar und so weiter. Also es ist, glaube ich, jeder, der da irgendwie in dem Game mitmischt, ist so, ist mir egal. Sache, es ist schnell da und verfügbar. Und ich glaube, da ist jetzt auch so, dass man, je nachdem, worauf du schaust, dann einfach merkt, okay, diejenigen, die jetzt einfach schon Zugang zur bestehenden Infrastruktur haben, in irgendeiner Form haben halt irgendwie gewonnen. Und das kann dadurch sein, dass du irgendwie vor Jahren den ersten Auftrag an so einen Gasturbinenhersteller gestellt hast, der jetzt sagt, du, die kriegst jetzt als erstes beliefert und die anderen kommen halt später. Ja. Oder du sagst, du hast irgendwas Altes aufgekauft, was du jetzt umfunktionieren kannst. Oder du sagst halt, du hast irgendwie einfach Glück gehabt, dass du irgendwie in einer Kommune oder in einem Bezirk wohnst, wo eben der Bezirk gesagt hat, hey, wir haben Bock, das Thema zu pushen und wir haben auch Kapazitäten, die wir teilen. Da gab es auch viele regulatorische Änderungen, auch insbesondere jetzt in den USA. Das war halt spannend, weil das eben quasi so ein bisschen auch die Challenge war, weil da eben das meiste gerade stattfindet, außerhalb von China, dass die gesagt haben, hey, es gibt so ein paar neue Regeln. Zum Beispiel eine Regel war, wenn du, kannst du jetzt quasi dich aus dem Netz rausklinken quasi. Mhm. Also du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, ich baue ein Rechenzentrum und ich baue mein eigenes Gaskraftwerk daneben. Mhm. Und ich muss nicht an das Netz angebunden werden. Das heißt, ich bin quasi komplett losgelöst davon, was halt total praktisch ist, weil du dann halt eben, weil diese ganze Debatte um, macht das mein Strom in der Community teurer? Ja, nein, das ist dann halt einfach komplett raus, du bist halt nicht angeschlossen, du bist halt autark. Das war ganz spannend und da gab es dann noch andere Gesetze, die gesagt haben, naja, du musst das irgendwie, wie soll ich sagen, wenn du das halt brauchst, dann musst du halt ein Spezialerlaubnis bekommen und musst nachweisen können, dass du eben, wenn du am Netz hängst, das Netz nicht überlastest oder die Netzpreise für die Community nicht halt in die Höhe schießen lässt mit deinem Vorhaben und so. Und da sagen halt auch viele, die sagen halt, hey, ich will das gar nicht bei mir um die Ecke haben, eben aus Angst vor eben steigenden Preisen und so weiter und so fort. Also man merkt, und das Interessante war, da gab es quasi von SpaceX, war da die Lösung zu sagen, naja gut, also wir wissen, dass es eh ein Bottleneck gibt auf der Erde, in Anführungszeichen, deswegen gehen wir direkt in den
Orbit, so. Ja.
Das ist natürlich auch eine geile Story, jetzt kurz vor Börsengang, aber du kannst natürlich sagen, hey, wir machen das einfach fast 24 Stunden Sonne, super geil, wir rechnen quasi deine Tokens, machen wir mal, schicken das Ergebnis an die Erde zurück, auf dein Smartphone und damit ist das Thema durch. So. Ja. Und dann merkst du halt, Energie ist jetzt quasi das nächste große Thema, über das halt alle reden. Und da wird die Skepsis groß nach dem Motto, ja gut, wenn ich jetzt bestelle in für 5 Jahren, also ich bestelle jetzt eben die Turbine oder was auch immer, wenn das dann in 5 Jahren geliefert wird, so ist es zu wenig, zu groß dimensioniert, zu klein, brauche ich mehr, brauche ich weniger und so weiter. Und merkst halt, das zieht sich halt durch alle Lieferketten, so bis zur letzten Schraube quasi durch.
Ja.
Und das ist halt auch das Spannende, weil du halt sagst, okay, das ist jetzt Status quo, aber sobald halt eben die Stimmung kippt oder eben anheizt, kannst du halt derjenige sein, der eben zu viel gekauft hat oder zu wenig gekauft hat.
Ja.
Und im Zweifel kaufst du zu viel, weil du kannst sagen, du hast ja dann noch andere Anwendungsfälle dafür. Mhm. Also rechtzeitig kannst du in irgendeine, also wenn es nicht KI ist, kannst du dann theoretisch Bitcoin meinen. Das sind viele Bitcoin-Miner, die jetzt geswitcht sind zu KI und so weiter. Mhm. Also es ist ganz interessant, was quasi Konkurrenz zwischen KI und Bitcoin nochmal gemacht hat. Weil man denkt das ja nicht unbedingt, dass die miteinander zusammenhängen. Mhm. Aber interessanterweise haben viele Unternehmen geswitcht und gesagt, ich mache kein Bitcoin-Mining mehr.
Gut, weil du hast die Grafikkarten jetzt sozusagen, ne? Also du hast diese Zentren, also diese Dinger stehen so, ne? Und was du jetzt über die laufen lässt, ist ja, also nicht egal, aber ja.
Aber du kannst auch einfach sagen, ich mache den Switch und der zahlt halt mehr. Ja. So, Bitcoin zahlt das und OpenAI zahlt mir jenes.
So. Ja. Ja, witzig. Das ist so kleine Home-Server überall, also so kleine Rechenleistung, die zur Verfügung stellt im Prinzip dann, ne?
Ja, ja, genau. Plus, was halt da nochmal, das ist um dann deine Eingangsfrage so, was ist noch so in der Bubble los? Das ist halt Thema Iran natürlich auch spannend, weil das auch nochmal das Thema Energie nochmal.
Achso, du bist doch bei Energie. Okay, sorry, ich wollte, ja.
Ja, genau, weil das Thema Energie jetzt nochmal quasi aufwirft, weil du hast halt diese totalen krass Verwerfungen, was so Gaspreise, Ölpreise angeht. Das kommt halt noch on top quasi. Ja. Und jetzt heißt du, das, ja.
Was ja auch dann wieder so ein bisschen deine Anfangsthese mit, oder These, dein Anfangsstatement mit, ja, es ist gerade irgendwie alles so unsicher und volatil am Markt, so, ne? Weil, also, das ist ja, ne, so schließt sich der Kreis irgendwie so ein bisschen. Ich fand es noch interessant, wollte ich nur noch erzählen aus dem Podcast, weil das fand ich irgendwie ganz cool, weil ich irgendwie das so eine realistische Perspektive war, weil das war so jemand, der halt irgendwie auch gesagt hat, ey, zum Beispiel Finnland macht das gerade mega clever mit dem Atomkraftwerk zum Beispiel, die bauen eins, die haben selber ihr Urankram, die haben ihre Endlagerfrage geklärt. So, die sind unabhängig, die bauen das und ist quasi wie, als hätten die Sonne bei sich und hätten quasi nachhaltige Energie einigermaßen da für sich, weil das hat irgendwie alles geklärt. So, Perspektive auf Deutschland macht halt einfach gar keinen Sinn, weil keiner hat Bock da rein zu investieren, keiner versichert dir den Bau, keiner kann dir sagen, ob das in 10 Jahren dann das Atomkraftwerk irgendwie funktioniert, ob das irgendwie läuft. Die Leute sind sich irgendwie einig, dieses Rückbau oder dieses wieder ein Stromnetz nehmen von den anderen dreien, klappt irgendwie nicht, so, sagen selbst die Betreiber selbst und so. Deswegen, so, und diese Perspektive mit unabhängiger Energie, wir bräuchten ja immer noch irgendwo Uran, Plutonium, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, wahrscheinlich Uran, irgendwo her sozusagen, dann wären wir im Zweifel wieder abhängig von Russland in irgendeiner Form und eigentlich will man sich ja irgendwie unabhängig machen gerade, in einer gewissen Form. Dann aber genauso Perspektive auf Erneuerbare, dass man sagt, ja, wir haben das seltene Erdenproblem dann auch nicht gelöst, wir haben jetzt irgendwie in Deutschland, glaube ich, irgendwie Lithium gefunden unter irgendwas, irgendwie 43 Millionen Tonnen irgendwie Lithium, I don't know, das war irgendwie so eine absurde Zahl, wo man dachte, cool. Wahrscheinlich cool. Aber dass man auch da erstens nicht diese Spikes abfangen kann. Also man muss Gas dazu füllen. Also alles, was wir jetzt wissen, ist, wir brauchen weiterhin Gas dann. Also irgendwas brauchen wir da zusätzlich sozusagen für Dunkelflauten. Und was da immer nicht geklärt ist, ist so die Frage, die du mir beigebracht hast sozusagen. Also diese Zukunftsfrage mit, naja, aber was ist, wenn jetzt Stromverbrauch nicht halt linear steigt, sondern wir halt sagen, okay, je mehr Strom, also je im Prinzip skaliert mit der Stromverfügbarkeit auch irgendwie dein Wohlstand im Zweifel, wenn man so will, dass es irgendwie eng zusammenhängt, dann ist halt die Frage, reicht es jetzt einfach nur in Batteriespeicher zu bauen und zu sagen, ja cool, damit können wir irgendwie Deutschland, also können wir irgendwie alles abdecken, voll nice, wir haben Strompreis auf null, voll cool. Oder brauchen wir halt eben, ja, okay, wie können wir diese 18 Serverfarmen noch irgendwie bezahlen und nicht bezahlen, bestromen sozusagen? Ja, ja. Geht das dann damit so richtig? Und das ist eben auch so ein bisschen umgekehrte Frage. Und auch bei den, wie gesagt, bei den seltenen Erden bist du halt nicht unabhängig. Mhm. Das heißt, du hast in jedem, du hast, also ich mochte diese Perspektive mit, du hast bei allen Energiequellen hast du eben deine Pro und Kontras sozusagen. Und es ist irgendwie, du musst für dich individuell, für dich als Land quasi entscheiden, welchen Mix du machen willst und welcher auch am meisten Sinn macht. Und da war eben so ein bisschen die Perspektive, weil das eben von Spahn aufgegriffen wurde, dass Atom für uns jetzt gerade nicht so viel Sinn macht, weil das dann erst irgendwie in 10, 15 Jahren irgendwie da wäre. Wie gesagt, keiner versichert, was, wenn was schief, also beim Bau nicht klappt, dann Verzögerungen und so weiter, dann werden irgendwie Investoren pleite und so. Da wurde das Risiko sonst zu hoch eingeschätzt in einer gewissen Form, so nachdem der Zug ist irgendwie abgefahren, unabhängig werden wir auch nicht. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir es mit Gas und Erneuerbaren irgendwie hinkriegen. Aber genauso, dass andere Länder irgendwie anders machen und das auch clever ist und so, das war irgendwie für mich eine relativ neutrale, realistische Einschätzung. Fand ich irgendwie ganz cool.
Ja, ich glaube halt, was am Ende, also klar, du kannst halt sagen, also was ist deine, wann weißt du quasi, oder was muss passieren, dass du so weißt, okay, ich habe irgendwie die richtige Entscheidung getroffen. Und ich glaube, was halt am Ende zählt, ist, wie hoch ist dein Kilowattstundenpreis, so, insbesondere halt für eine, das heißt, Industrieanlage, nicht nur für, was zahle ich jetzt als Privatkunde. Und dann halt auch geguckt im Sinne der Vergleichbarkeit halt auch abzüglich, also nicht abzüglich Subventionen, Steuern und so weiter und so fort. Und ich glaube, da musst du halt einfach irgendwie, was auch immer der Mix ist an Energie, ich glaube, da musst du halt einfach gucken, dass du nicht irgendwie, das klingt immer so wenig, weil wir immer so Centbeträge reden, aber wenn du sagst, ne, du bist doppelt so teuer wie X, so, dann zieht sich das halt durch alles durch, was halt eben Strom braucht. Und das ist halt alles, was wir tun, braucht in irgendeiner Form Strom. So.
Es wird eher mehr als weniger, ja.
Genau, selbst wenn es in der Bäckerei, die Öfen, so, die werden jetzt nicht mit Holzkohle oder irgendwas, sondern die drücken Knöpfchen, dann geht Strom an und dann backen Brötchen. So. Und das muss halt irgendwie sitzen. So. Und ich glaube, je länger man halt eben, wie soll ich sagen, braucht, um halt da eine Lösung zu finden, egal wie sie auch aussehen mag, desto schwieriger wird es halt eben für nicht den Bäcker, weil er im Zweifel sagt, ja, ich verkaufe halt lokal, ich habe keine Konkurrenz, bin im lokalen Markt, bin ich dominant hier, ich kann einfach den Preis anheben und die Leute kaufen trotzdem Brötchen. Aber was ist halt mit eben denjenigen, die halt sagen, ich konkurriere halt global. Ja. So, wenn ich jetzt, weiß ich, ein Schiff baue im Hamburger Hafen, weil da eine Werft ist, keine Ahnung, da baue ich dieses Schiff, aber wenn der Mensch in China, in Shanghai das gleiche Schiff bauen kann, aber mit weniger Stromkosten, dann ist es potenziell halt günstiger, was das angeht. Ja. Dann muss ich halt irgendwie konkurrieren können. Das ist halt, glaube ich, das, was halt einfach, je länger man wartet, desto mehr tut es halt weh. Und deswegen hoffe ich einfach, dass da irgendwie schneller eine Lösung kommt, die dann halt uns näher bringt an eine coole Zahl. Und wie gesagt, für einen Privathaushalt ist es eine. Ja. Ob ich jetzt meinen Robo-Sauger mit bezahle für 3 Euro mehr im Monat, ist dann egal. Aber ja. Aber da merkt man halt, wie, so, also egal was du machen willst, es gibt dir halt Optionen. Ne? Du kannst halt sagen, oh, ich habe jetzt günstigen Strom, also mache ich KI. Ja. Habe ich keinen günstigen Strom, mache ich keine KI, dann lohnt sich ja nicht.
Ja, und wie gesagt, ich finde immer diesen ganzen Gedanken, mit dieser, was ja im letzten Jahr oder 2 Jahren vielleicht noch konkreter ist, geil. Da draußen fährt einer auf diesem, auf so einem Foil rum, weißt du, wie Mark Zuckerberg auf diesem Surfbrett, geil. Das so.
Hat er auch so eine Amerika-Flagge?
Nee, aber es sind so 2 Leute, die irgendwie da auf diesem, heißen die nicht irgendwie so Foil oder so?
Rasen, ich weiß, was du meinst, wo du so in die Knie gehst.
Ja, ne? Ja. So ein bisschen elektrisch halt ist. Also, ne? Also, was, oder, also irgendwie betrieben. Witzig. Fuck, jetzt habe ich natürlich einen Punkt vergessen.
Strom.
Unabhängigkeit, genau. Dass ich so in den letzten 2 Jahren ja irgendwie so Begriff der Unabhängigkeit irgendwie immer noch mal größer wurde durch halt irgendwie so ein bisschen dieses Wegfallen des Vertrauens nach Amerika durch den Krieg mit Russland und so weiter und so fort. Und so in Europa, dass sich ja so ein bisschen geshakt hat und jetzt irgendwie da so wieder neue Deals und irgendwie, glaube ich, jetzt mit Indien ja auch irgendwie ein ganz gutes, oder zu diesem Bereich ein ganz gutes Trading-Abkommen geschlossen haben. Aber was ich für mich jetzt immer so gelernt habe, ja, okay, wenn du unabhängig sein willst, musst du halt eben gucken, in welchen Bereichen kannst du das sozusagen leisten, weil wenn wir darüber diskutieren, irgendwie Datenschutz, also ich denke jetzt aus diesem Schulkontext und was ich da alles mitbekomme, wenn wir dann immer sagen, ja, wir wollen unseren Datenschutz, wir wollen die eigenen Server hier haben, bla bla bla, ja, das kannst du ja aber nur, du kannst deine eigenen Server ja nur bauen und haben und deine eigene KI und deine eigenen ganzen Sachen, wenn der Rest halt irgendwie passt sozusagen, weil sonst kannst du noch so sehr als Deutschland, als EU, als Europa wollen, dass das alles irgendwie hier ist, wenn du aber nicht wenn du aber abhängig von AWS und Co. bist, also von Amazon-Servern,
dann
kannst du diesen Wunsch noch so sehr äußern und kannst hoffen, dass es vielleicht so ein bisschen wie dieses Apple-Google-Ding wird, so nach dem Motto, ja, verkauft uns euer System, dann lassen wir es bei unseren Servern irgendwie laufen, weil wir es selber nicht hinkriegen, aber das wird halt dann sehr teuer und die Frage ist, ob das wirklich immer dann weiter so funktionieren wird und oder Stichwort, das war doch irgendwie, weiß nicht, in irgendwelchen Jets, die nach irgendwo verkauft wurden mit dem Killswitch quasi, dass dann gesagt wurde, ja, irgendwelche amerikanischen Jets, die irgendwie gekauft wurden, wo aber klar ist, wenn die Amerikaner den Knopf drücken, dann funktionieren die halt nicht mehr. Dann starten die halt einfach nicht. So, das bauen die sich halt ein, im Zweifel, als Sicherheitsding. So denkst du, das ist halt so Stichwort Unabhängigkeit. Also dann hast du im Zweifel nachher die coolen Sachen und es funktioniert irgendwie nicht. Und das kannst du irgendwie auf alles übertragen. Das merkt jetzt irgendwie Amerika, wenn es um Patriot-Raketen geht, wo sie feststellen, ah ja, Mist, wir haben jetzt so viele Raketen weggeballert irgendwie in letzter Zeit zum Abwehren in Israel und so weiter und so fort. Jetzt haben wir auf einmal keine Raketen mehr. Und dann kommt Zelensky und sagt, ey, wir können euch welche liefern. Und so. Also wir können euch da irgendwie helfen. Und so. Das ist, da merkt man wieder so, okay, irgendwie, also trotz dieser ganzen Tendenz in den letzten Jahren zu, alle werden individueller, alle werden irgendwie unabhängiger und wollen das irgendwie werden und wollen sich so ein bisschen abgrenzen, ist die Frage, ob das in dieser heutigen Zeit irgendwie wirklich noch so funktioniert. Und ich finde, man sieht immer wieder in jetzt genug Beispielen, dass es nicht so richtig klappt. Also das ist so, es klappt mal so punktuell und es gibt vielleicht Dinge, wo du auch profitierst, wo du dann sagst, ey, cool, ich weiß nicht, wie es bei England zum Beispiel war mit dem Brexit. Die haben bestimmt in den ersten ein, zwei Jahren da vielleicht auch ganz coole Sachen gehabt und es ging irgendwie ganz gut und so, aber irgendwie merken dann die Leute doch auf einmal wieder, ah nee, fuck, wir sind ja, also wir sind einfach, es ist einfach zu global die Welt und die Probleme sind zu global umspannt, dass man sich dann doch irgendwie gegenseitig so ein bisschen braucht, auch wenn man sich irgendwie akzeptieren will. Und deswegen wäre es für mich jetzt auch im Zweifel okay, wenn man sagt, man hat dann irgendwie einen Trade-Deal mit Frankreich, die haben irgendwie die Atomkraftwerke am Start, die wissen, wie es funktioniert, dann macht man sich da im Zweifel abhängig, aber dafür macht man sich in anderen Bereichen erstmal unabhängig, weil ich glaube, du kannst nicht gleichzeitig in allen Bereichen irgendwie unabhängig werden, wenn es jetzt um Rüstung geht und keine Ahnung was und whatever, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Deswegen muss man irgendwie so gucken, welchen Krieg man kämpft, also metaphorisch.
Ja, und vor allem, das geht halt nicht über Nacht. Und das ist halt das, was, glaube ich, so ein bisschen der Augenöffner war. Ja. Selbst wenn du sagst, du hast hier eine strategische Idee, wie du in bestimmten Bereichen weniger abhängig wirst, dann hast du halt trotzdem noch die Abhängigkeit, dorthin zu kommen. Mhm. Ne? Und ich könnte immer noch sagen, ja, mach doch hier Fracking in Niedersachsen. Mhm. So, das war ja so ein Beispiel. So, ja, kannst du machen. Mhm. Aber dann musst du auch gucken, dass du das Gas oder das Öl, was du aus dem Boden ziehst, auch verarbeitest. Wo hast du denn hier die Raffinerie? Hast du nicht? Okay, doof. Also schippst du das dann irgendwo nach, weiß ich nicht, sonst wohin. Das sind halt so Sachen, da musst du halt sagen, okay, du triffst eine Entscheidung und die hat halt, also die Entscheidung braucht halt Jahre, bis sie irgendwie greift. Mhm. Das heißt, du hast so diese Unsicherheit mit drin, genau das gleiche bei Atomkraftwerken. Du kannst sagen, gut, ja, das dauert 10 Jahre, aber du musst halt dann auch sagen, was für eine Welt werden wir in 10 Jahren leben und werde ich diese Entscheidung potenziell bereuen oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was eben genau andersrum jetzt gerade greift, ist, man hat halt eben, und das gilt nicht nur für Deutschland oder Europa, sondern so weltweit, hat man halt viele Sachen einfach outgesourced. Man hat einfach gesagt, okay, ach, wisst ihr was, so Energiegewinnung machen, lassen wir jetzt einfach mal so Länder wie Iran und Irak und Afghanistan, lassen wir die einfach mal so Energie machen. Mhm. Wir holen uns das dann einfach quasi und bei uns bleibt alles für clean. So. Mhm. Und jetzt merkt man so, oh, wenn da so ein Engpass so irgendwie kurz blockiert ist, dann merkt man, oh, da ist doch eine Abhängigkeit drin. Ja. Und das Interessante fand ich halt, wie viele, wie soll ich sagen, Bereiche das dann automatisch umfasst. Ne? Also sowas wie, so Sachen lernt man dann irgendwie in so Momenten dazu, dass zum Beispiel irgendwie Helium ein Abbauprodukt ist bei einer bestimmten Gasverarbeitung. Und dann merkst du irgendwann mal oder hörst du irgendwann, aber Helium wird benutzt für bestimmte Herstellung,
ach so,
zum Beispiel, oder auch für Düngemittelherstellung in irgendeiner Form. Also da gibt es verschiedene Beispiele von so bestimmten Gasen und sonstiges. Und dann merkst du, oh, das heißt, nicht nur Sprit wird teuer, sondern im Zweifel dann auch, weil es eben das nicht mehr gibt oder in größeren Mengen wird halt eben dann auch das Edelgas, ein bestimmtes Gas einfach nicht mehr nutzbar gemacht. Oh, das heißt also irgendwann in, weiß nicht, 6 Monaten, wenn die Speicher dann da leer sind, kickt das rein und dann wird das auch nochmal teurer. Und dann merkst du, oh, das wollten wir aber nicht. Und dann merkst du, das wird ja auch für eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Arznei, Medikamenten, weiß ich nicht, Herstellung genutzt in irgendeiner Form. Und dann merkst du, oh, das ist ja auch doof, weil dann habe ich irgendwie weniger von diesem Medikament plötzlich. Und dann merkst du, oh shit, das hängt ja doch alles viel mehr zusammen, als mir das vielleicht lieb ist. Und ja, auch da sagt man einfach, ach, ist schon gut, in 2 Wochen ist das Thema gegessen und dann back to normal. Oder sagt man, nee, ich mache jetzt strategisch halt Entscheidungen, die in vielleicht in 10 Jahren erst greifen, um dann aber halt eben nicht mehr in diese Situation reinzulaufen. Das dauert halt einfach.
Ja, aber ich frage mich so, das ist gerade ein Gedanken, den ich mir gemacht habe, während du gesprochen hast, so dieses, ich musste so an Anno denken, an das Computerspiel, ja, wo du so verschiedene Inseln besiedelst und die haben einen haben irgendwie Fruchtbarkeit für Mais und die anderen haben Fruchtbarkeit für Roggen und auf dem einen kannst du keinen Roggen anbauen, bei dem kannst du kein Mais anbauen, bla 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 und du musst halt dann irgendwie Handelsrouten aufbauen. So, und die Frage ist, also es wird ja, also in meiner Welt, wird es keinen, funktioniert es nicht, dass zum Beispiel ein Land wie Deutschland 100% unabhängig wird, weil uns einfach an bestimmten Ressourcen quasi fehlt. Ne? Wir können noch so sagen, wir würden jetzt gerne die Ölmacht werden, aber das Öl ist halt einfach in arabischen Staaten, whatever, da unten irgendwo. Das heißt, es wird ja kein Szenario geben, wo wir nicht, wenn wir mit Öl arbeiten sozusagen, unabhängig von dem Öl aus diesen Staaten sozusagen werden. Das heißt, also außer, und das ist ja das, was wir auch gerade so ein bisschen sehen, außer du sagst halt, wir führen halt Kriege. Außer wir sagen halt, ja, dann wird das einfach unser Land. Dann wird halt irgendwie, keine Ahnung, Trump Gaza, dann wird halt irgendwie, guck mal, Grönland, dann wird halt irgendwie Russland, guck mal in die Ukraine und so. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, nicht der bevorzugte Weg für mich. Also das ist ja so ein bisschen der gefährliche Weg, dass wenn Leute auf diese Idee kommen und sagen, ja, okay, wir wollen Unabhängigkeit schaffen. Das heißt, wir müssen uns alle Ressourcen sichern, wie bei Civilization und wie bei diesen Spielen sozusagen. Ja, du kannst irgendwie die Kriegsmethode nehmen und dann wirst du einfach zu deinem Land. Ja, und dann bist du ja unabhängig, weil das ist ja dann dein Land. So, oder Kolonialisierung und so weiter, war ja das ganze Prinzip. Und deswegen würde ich jetzt sagen, okay, wenn das nicht mein Weg ist, Kriege zu führen, dann musst du ja im Prinzip diesen Handelsweg führen. Das heißt ja nicht, dass du alle Unabhängigkeiten aufgibst, dass du dann auf einmal sagst, nee, wir machen Zölle und wir brechen jeden Handel ab, so ungefähr, in einer gewissen Form. Und wir kriegen es irgendwie selber hin, weil das können wir uns in Deutschland, würde ich jetzt sagen, nicht leisten. So. Und trotzdem musst du halt eben gucken, ich muss ja trotzdem was zu bieten haben. Ich darf nicht in die Falle tappen zu sagen, ach cool, alle sind gerade nett zu mir, ich profitiere irgendwie von allen und ich gebe jetzt gar nicht so viel, sondern ich muss ja gucken, was ist denn das, wo ich andere von mir abhängig mache, was auch ein bisschen toxic Beziehung wäre quasi. Aber im Prinzip muss ich ja gucken, was brauchst du von mir, damit ich das mir von dir garantieren kann. Und dann müssen wir, glaube ich, wenn wir diesen Weg gehen wollen, muss man, glaube ich, akzeptieren, dass es dann Szenarien wie jetzt gerade gibt mit dem Iran, dass man eben sagt, das ist die Risiko, das wir in Kauf nehmen, wenn wir sagen, wir wollen handelsbasierte Weltordnung irgendwie haben und wir wollen nicht, ja gut, dann müsste jetzt in Deutschland in den Iran gehen und sagen, uns gehört jetzt dieses Stück Land, weil jetzt haben wir selber Öl, cool. Und selbst dann kann irgendwer hinkommen und sagen, ja nee, jetzt ist halt mein Öl. Also dann hast du halt dieses Recht des Stärkeren und die Leute kloppen sich auf den Kopf. Und deswegen irgendwie denke ich mir gerade so, ich glaube, ich lebe lieber mit diesem Gedanken von, ich bin in gewisser Weise abhängig und gehe Risiken ein und im Zweifel muss ich dann durch so Dürreperioden mal durch, wenn man, also es kann ja in allen möglichen Bereichen sein, es kann ja dann auch Energiesektor sein, wenn jetzt dann sagen, ne, wir beziehen Energie aus Frankreich, Atomkraftwerk, oh, das Atomkraftwerk hat irgendwie Schwierigkeiten, Frankreich muss es einfach für sich nutzen. Ja, that's part of the game. Ist nicht geil, aber es ist immer noch vielleicht besser, als gar nicht erst diesen Deal gemacht zu haben. Und irgendwie denke ich gerade so da ein bisschen drüber nach. Ja.
Ich finde, das ist genau, also ich denke da genauso drüber nach und ich glaube auch nicht, das Ziel ist es von irgendwem, halt diese Unabhängigkeit zu schaffen, weil dann
so ultimative zumindest nicht, ne?
Ja, also ich glaube, in reinen Form funktioniert das auch gar nicht. Da hast du einfach, wenn du jetzt mal so zu Ende denkst, wenn du sagst, ich mache jetzt alles alleine für mich, so, dann sagen alle anderen, okay, dann haben wir mit dir nichts mehr zu tun, so, mach du dein Ding. Und dann kannst du halt quasi, weiß ich, S-Klassen bauen, Mercedes S-Klassen bauen für 80 Millionen Leute in Deutschland. Kannst ja ausrechnen, wie viele davon verkaufen kannst, so, und dann lohnt sich der ganze Bums nicht. Also aus der Perspektive, dass du sagst, hey, ich habe hier Sachen, die sind so cool, alle anderen wollen die auch haben, sagst du halt, okay, es lohnt sich halt schon irgendwie dann irgendwie so einen Handel aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, Handel ist auch das, was irgendwie so ein bisschen wie in dieser Spieltheorie bei Atommächten sagt, hey, ich kann dir was, du kannst mir was, und solange wir aber handeln, ist das eine ähnliche Beziehung. So, wenn ich aufhöre, mit dir zu handeln, dann tut es uns beiden weh, und das wollen wir ja beide nicht. Deswegen ist das, glaube ich, schon smart, dass man das aufrechterhält. Was du aber halt nicht machen willst, ist halt dich vermutlich zu sehr erpressbar zu machen von anderen Leuten, dass du sagst, wenn der aufhört zu handeln, tut mir das mehr weh, als wenn ich aufhöre zu handeln. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade so ein bisschen dann auch jetzt im Bereich Energie quasi, nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern die ganze Welt irgendwie trifft, weil du halt merkst, oh, das meine ich mit Outgesourced, wir haben das halt so sehr konzentriert halt bestimmte Länder gegeben. Ich sage, ihr macht das mal, das ist dreckig, das wollen wir nicht, macht schlechte Luft, macht ihr das mal und schickt uns das gute Zeug. Mhm. Und jetzt wohl immer sagen, hey, wenn wir aber aufhören zu handeln, tut euch das mehr weh, als es uns weh tut. Mhm. Und ich glaube, das willst du halt vermeiden, dass dieses Ungleichgewicht entsteht. Mhm. Und es gibt auch manche Dinge, da machst du dich halt in so einem Marktsegment halt krasser abhängig und erpressbar als andere Dinge. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, keine Ahnung, deine Bevölkerung braucht dieses, braucht Insulin, sonst sterben 5 Millionen Menschen. So, dann musst du halt gucken, dass von wo auch immer du Insulin herholst, dass du da nicht erpressbar gemacht wirst. So. Das gleiche gilt nur für Erdgas. Wenn du sagst, okay, brauchst du zu viel Gas, damit das hier, der ganze Laden läuft und irgendwer kann aber den Gashahn abdrehen, so was ja faktisch passiert ist, dann bist du halt super erpressbar in der Hinsicht. Oder du musst halt in moralischen Situationen, wo du sagst, das ist moralisch nicht vertretbar, siehe Russland der Ukraine, dass du einfach sagst, ja gut, dann muss ich halt, dann habe ich halt Pech. Mhm. So. Und du kannst halt ein paar Augen kannst du zudrücken und sagen, okay, ist halt dann so, zieh ich durch. Aber wenn du in eine Position kommst und sagst, okay, jetzt bin ich halt am Arsch, weil ich halt keine Handlungsmacht mehr habe, also ich kann niemandem mehr sagen, hey, du musst weiterhandeln, sondern die Leute sagen, hey, hast halt Pech. Also, wie Russland jetzt zum Beispiel gesagt hat, wir verkaufen es halt nach Indien, Zweifel. Ja. Oder nach China.
Ja.
Dann sagst du, ja, du kannst die aber nicht erpressen in der Hinsicht. Also die haben eine Alternative, du dann halt nicht im Zweifel. Und da musst du halt einfach gucken, dass du, glaube ich, deine eigene Verhandlungsposition dann einfach realistisch betrachtest. Und dann halt guckst, wie du halt Alternativen schaffst, wie du dich halt wieder, wie so in jeder Verhandlung so eine Wehmasse kreierst, wo du sagst, okay, ich kann jetzt doch wieder mitreden, so, ich bin jetzt nicht so ein Spielball von irgendwem. Und ich glaube, dass, wie soll ich sagen, dass das so ein bisschen das Ziel sein muss, nach dem Motto, handel so gut es geht mit allen, aber sei halt nicht erpressbar von niemandem. Das wäre so das Ideal natürlich. Und das ist wahrscheinlich auch schwierig, es gibt auch keine Reihenform, aber halt guckst du, dass wenn dich jemand erpresst, dass du genug zurück erpressen kannst, dass es halt beiden wehtut.
Ja, und so. Ich muss gerade dran denken, genau. Dass so westliche Staaten oder sagen wir mal Industrieländer ja jetzt in meiner Welt gerade in meinem Kopf auf eine gewisse Art erpressbarer sind, weil die Menschen, vor allem die Bevölkerung, sich an gewisse Standards und einen gewissen Luxus sozusagen, also Luxus jetzt im Sinne von Fliegen und keiner was gewöhnt haben. Das heißt, wenn hier kein Kerosin ist, dann werden die Politiker bombardiert mit, was ist mit den Sommerferien, Leute, wie regen wir es mit den Sommerferien, was ist mit den Sommerferien, blablabla. Und man denkt so, im Iran werden die Leute nicht darüber nachdenken, ob sie in Sommerferien fliegen können oder nicht. So, also das ist ja auch immer die Frage, wer ist wie erpressbar, aufgrund welchem Standard sie irgendwie leben und wie die Bevölkerung sich verhält, so, im Zweifel. Also man hat ja schon, also genau, es wirkt ja gerade immer so, als wären bestimmte Länder und bestimmte Bevölkerung einfach auch relativ leidend erprobt, so aus der Geschichte leider irgendwie. Mhm. Und dann spielst du im Zweifel dieses Erpressungsspiel, also jetzt gar nicht auf so eine böse Art, ne, sondern dieses so, ne, aber weißt eigentlich, dass du am Ende des Tages wahrscheinlich verlieren wirst, weil dir vorher deine Bevölkerung die Bude einrennt, als in irgendeinem anderen Land, die eh schon seit 50 Jahren sozusagen leiden und die gewohnt sind, ja, wir haben halt nix. Also, es klingt jetzt immer so, als wären es so noch Urwaldzeiten, aber ich meine, im Verhältnis sozusagen jetzt zu irgendwelchen Industrieländern, dann ist halt auch die Frage, ja, dann kannst du ja als iranische Regierung halt auch eben mehr leisten zu sagen, ja, also ob wir unsere Bevölkerung jetzt vorgestern irgendwie quälen und köpfen auf dem Marktplatz oder ob wir es halt die nächsten 2 Jahre noch machen, ist halt uns halt Latte im Zweifel, also jetzt ganz extrem gesprochen, ist uns Latte. Und in Deutschland ist halt, weiß ich nicht, sobald das erste Flugzeug stehen bleibt, ist die Bildschlagzeile da. So.
Ja, und es ist auch immer alles relativ zu betrachten, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Kalkül im Iran ist gerade auch so nach dem Motto, okay, es werden alle leiden, aber wer leidet am meisten und was verursacht das denn eben? Hm. Ne? Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass quasi so ein bisschen Iran ja auch als Kriegsfeld für China und USA quasi steht, weil China daraus super viel Rohstoffe bezieht. Und die Frage ist halt zum Beispiel jetzt da, ne, das ist jetzt auf Deutschland mit Sommerferien bezogen, wie sehr tut es China weh, wenn die eben kein Öl, Gas und sonstige Sachen aus dem Iran bekommen, während zum Beispiel alle andere Regionen, Europa, USA, ne, wer leidet quasi relativ gesehen stärker und wer kippt so ein bisschen zuerst, sei es jetzt bevölkerungstechnisch die Stimmung, wirtschaftlich gesehen und so weiter. Das ist ja so dieses Metakalkül,
Midterms,
nach dem Motto, ne? Also alle leiden, aber wer kippt quasi zuerst so ein bisschen, was total perfide ist, wenn du denkst, hey, was ist das für ein Game, warum spielt man das? Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, wenn man sagt, okay, auf der einen Seite will man halt den globalen, weiß nicht, friedlichen Handel, auf der anderen Seite finden halt eben Konflikte statt. So, und in diesen Konflikten, da muss man so ein bisschen, so die Frage ist halt so, nach dem Motto, wenn ich mich nicht nur wirtschaftlich erpressen lassen, also wenn ich das nicht möchte, dass ich erpressbar bin, was kann ich denn dagegen tun? Und halt eine Sache ist halt eben, so eine gewisse Resilienz aufzubauen, ne? Sei es jetzt irgendwie Vorräte zu haben, also so als Staat, ne? Das ist, in Japan wurde das relativ schnell getriggert, dass sie gesagt haben, hey, Japan bezieht voll viel aus dem Iran, aber Japan hat auch riesen Reserven, so, den haben die sofort quasi geöffnet und gesagt, okay, wir werden jetzt einfach da 4-5 Monate davon zählen können und dann
überbrücken wir das.
Genau, so, da müssen wir halt eben nicht irgendwie uns da anschließen und irgendwas mit den USA oder sonstigem was tun, sondern können einfach da uns raushalten und einfach von unseren Reserven zehren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so wie in allen Lebenslagen so das Sparbuch, was du vielleicht aufbauen kannst, um eben zu sagen, wenn es eben, wenn alle leiden, wie kann ich denn
am wenigsten leiden,
länger durchhalten, ja, quasi, wenn es halt eben hart auf hart kommt. Und das ist so ein bisschen total erschreckend, aber auch irgendwie gleichzeitig super spannend, einfach gerade so ein bisschen auf die ganze Welt zu schauen und zu gucken, okay, wir hatten jetzt sehr lange Zeiten von relativ ruhigen, unspektakulären, weiß ich, so Kleinigkeiten links und rechts, in Anführungszeichen, jetzt was wirklich so auf die Welt irgendwie Auswirkungen hatte. Mhm. Ich rede jetzt von den letzten Jahrzehnten, jetzt nicht das jüngste Jahrzehnt, war glaube ich schon relativ turbulent, aber jetzt hast du halt so eine Situation, wo halt auf einmal so eben halt auch Länder und Menschen aufwachen und sagen, okay, fuck, ich dachte immer, ich bin so richtig robust mit allem, alles läuft und jetzt ist doch irgendwie nicht so robust und ich glaube, da findet einfach so ein Umdenken statt, so wie wenn jemand irgendwie keine Erspartes hätte und auf einmal geht die Waschmaschine kaputt und ich so, oh, ich kann meine Wäsche nicht mehr waschen.
Das hat die ganze Zeit
so dieser gleiche Effekt,
ja, ja,
ist was richtig Banales, aber halt auf eben größere Ebene und das ist auch die Reaktion total spannend zu sehen, wie halt eben unterschiedlich damit umgegangen wird, ohne das jetzt groß zu werten, aber das finde ich gerade, das ist so, dominiert halt auch so ein bisschen mein Feed, weil ich mir denke, das ist einfach spannend, so als Zeitzeuge in so einer quasi Zeit irgendwie das einfach mitzubekommen und in Echtzeit, in Anführungszeichen, wenn Leute wie tweeten, so, hey, guck mal, die iranische, wer auch immer jetzt gerade da irgendwie die Macht hat, sagt jetzt, ja, wir verhandeln nicht mit denen,
ja,
scheiß drauf.
Ja.
Oder ist okay, was ist das deren Kalkül, was ist deren Überlegung? Das
neue Lego-Movie droppt, ja. genau, ein Punkt muss ich gerade noch drüber nachdenken, wo wir gerade herkamen, so mit, ne, welche Investitionen machst du jetzt und du willst dich irgendwie zukunftssicher aufstellen und so weiter. Und das ist das, was ich noch so schwierig finde, als Land oder als Gesellschaft dann zu entscheiden, weil, was man jetzt ja eben sieht, durch zum Beispiel diesen Krieg Russland-Ukraine, merkst du ja gerade, wie auf einmal auch so Militärindustrie shiftet. Auf einmal ist in allen Schlagzeilen, in allen Talkshows, in allem ist so,
ja,
also diese alten Panzer brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß restaurieren, ehrlicherweise. Wo sind unsere Drohnenfabriken? Wo sind unsere Drohnenpiloten und so, ne? Wo ja kein Mensch drüber nach, also ich will jetzt nicht sagen kein mehr, aber wahrscheinlich wirklich wenig Menschen drüber nachgedacht, dass das so kriegsentscheidend, also was das Wort, kriegsentscheidende Technik irgendwie sein wird. Und irgendwie haben da gefühlt auch alle dann irgendwie das verschlafen, wenn man das so sagen kann, oder das irgendwie nicht gehabt. Und dann denke ich mir immer so, wenn jetzt, keine Ahnung, Deutschland am Anfang, so Anfang Russland-Ukraine-Krieg, ist es mittlerweile, ist es 5 Jahre her? Ich weiß gar nicht so. Grob schon, boah, wahrscheinlich,
kommt,
oder?
Kommt, glaube ich, hin, ja.
So eine
ja
Corona-Zeit irgendwie so, da war das
ja.
So, wenn du da sagst, okay, Deutschland wäre so vorweggegangen, hätte gesagt, ja, geil, Rheinmetall, wir fahren die Industrie hoch, wir bauen Raketen, wir bauen irgendwie Panzer und so weiter und so fort. Ja. Und dann frage ich mich immer, würden wir dann jetzt, 5 Jahre später, da drauf gucken und sagen, ach du fuck, was für eine Fehlinvestition, wie viel Milliarden wir, verbrannt in Anführungszeichen, weil du wahrscheinlich immer noch in irgendwelche Länder verkaufen könntest oder sowas, aber dass du sagst, wie viel Milliarden haben wir quasi fehlinvestiert, hätten wir das mal da rein investiert. So, da muss ich mal so ein bisschen dran denken, an dieses, was du auch mal mir erzählt hast hier mit, von wegen Subventionen und Wärmepumpen und so, wer sagt jetzt, dass das irgendwie gerade das gute Modell ist und so weiter, du behinderst so ein bisschen den Fortschritt und so. Und deswegen, da muss ich jetzt dran denken mit so Stichwort Industrie, so, ne, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wir bauen jetzt irgendwie die, wir sagen, in 15 Jahren stehen die, wir bauen jetzt 3 Atomkraftwerke, dann, und in diesem Prozess nach 7 Jahren stellt man irgendwie fest, fuck, da ist dieser Batteriedurchbruch oder irgendwie gibt's Uran nur noch in Russland und mit denen hat Europa Krieg, keine Ahnung, also, ne, whatever, also irgendwelche Szenarien treten ein und dann denkt man sich so, ja, cool, hätten wir es mal anders gemacht, so, ne? Aber das ist ja das, was es wahrscheinlich dann, warum es dann auch alles, vieles so langsam ist und warum die Investitionen irgendwie so vorsichtig sind und warum wir uns als Bevölkerung irgendwie denken, ja, mach doch einfach mal, so wie bei so einem Fußballspiel, so, schieß doch, und denkt so, ja, der weiß schon, warum er nicht schießt, im Zweifel beim Fußball, so, ne, weil er eh nicht trifft oder keine Ahnung was. Und dann ist die Frage, ja, wie man das irgendwie auf solide Beine stellen kann, dass man irgendwie zukunftsorientiert investiert jetzt sozusagen als Land und sich dann eben nicht jetzt aufs falsche Pferd sozusagen setzt. Ich glaube, dass bei Strom ist es nicht so, also ich glaube, mein Vergleich hinkt so ein bisschen. Ich glaube, das ist bei Strom weniger schwierig, weil am Ende kommt dann im Zweifel Strom irgendwie raus. Und solange du Strom rauskriegst, hast du erstmal nicht verloren. Ich glaube, bei so dieser Kriegstechnologie sozusagen, wenn du jetzt feststellst, ja, okay, jetzt schießen wir irgendwie, keine Ahnung, mit 1 Million Patriot-Rakete auf eine 40-Euro-Drohne, das ist irgendwie im Verhältnis nicht so wie, okay, shit, wir zahlen jetzt irgendwie 2 Cent mehr für den Strom als irgendwie 0 Cent im Zweifel. Aber wahrscheinlich muss man diese Abwägung einfach in vielen Bereichen dann eben machen, wo man dann feststellt, ja Mist, da hängen wir irgendwie hinterher. Warten wir jetzt ab und warten, dass in einem Jahr dieses Forschungsinstitut hoffentlich da einen Durchbruch hat. Ne, das ist ja wie diese, schon zu unserer Zeit, als wir im Physikunterricht saßen, diese Hoffnung auf die Kernfusion zum Beispiel. So, ne, dieses Schlagwort, das schwebt ja seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Oppenheimer gefühlt über der Energiepolitik oder Energiegewinnung. Und man denkt immer, ja, in 4 Jahren kommt es, in 5 Jahren kommt es vielleicht irgendwie und es kommt irgendwie dann nie oder kommt es dann doch irgendwann und so. Das ist, glaube ich, das, was es für mich noch manchmal schwierig machen würde, so diese Entscheidung irgendwie so zu treffen.
Ja. Ich find's halt aus der Perspektive halt spannend, dass du halt eben den Vorteil hast, bei der Finanzierungsfrage quasi die Risiken gar nicht selbst zu tragen. Mhm. Und das, ich glaube, das muss ich kurz als erklären, Land, was ich meine. Und zwar, du hast jetzt zum Beispiel, gerade bei Rüstung ist es total spannend, weil da hast du quasi, du hast ja nicht den privaten Rüstungsauftragnehmer, Auftraggeber, der sagt, hey,
Max Pelzer hätte gerne 5 Patriots. Raketen,
genau. Und da hast du halt primär halt eben den Staat, der sagt, hey, ich kaufe jetzt eben Panzer von Rheinmetall, was auch immer. Das ist halt, glaube ich, also das ist nochmal anders als bei Energie, deswegen sind beide Cases, glaube ich, spannend, aber unterschiedlich halt zu strukturieren. Bei Rüstung ist es so, du hast ja die einzig die Frage nach dem Motto, okay, wie viel wirst du in Rüstung investieren und wie finanzierst du das? Mhm. Und da gibt es halt 2 Möglichkeiten. Der Best-Case-Fall im Friedensfall ist, du finanzierst es halt rein über das, was du halt über hast. Mhm. So nach dem Motto, du hast Staatseinnahmen.
Steuerfinanziert sozusagen.
Prozentsatz von deinem Staatseinnahmen, 5%, 10%, whatever, gibst du halt als Aufträge raus. Ne? Und da ist halt die Frage, wie machst du die Verträge? Das ist super spannend, weil da hat man zum Beispiel auch aus den USA gelernt, es gibt 2 Arten, das zu machen. Mhm. Es gibt einmal die Cost-Plus-Verträge. Das heißt, du kannst dann hingehen und sagen, hey, ich baue dir diese Rakete, aber das, was mich kostet, plus 20%, hätte ich gerne.
Okay.
Das heißt, wenn du halt viele Kosten hast, kriegst du die bezahlt, plus noch 20% Marge obendrauf. Das heißt, der Staat ist so ein bisschen in einer doofen Situation, weil als Boeing kannst du einfach sagen, ja, diese Rakete hat doch länger gedauert zu bauen. Ich wusste nicht, dass es so teuer wird. Jetzt kostet es 5-fache plus 20%. So.
Verstehe. Du zahlst den Live-Preis quasi am Ende. Also, was es wirklich kostet, hat nicht nach dem Motto, wir können jetzt sagen, die kosten 1 Million plus 20%, weil das wäre wie ein normaler Markt, also wie normal im Laden.
Das wäre.
Aber es ist quasi, du guckst dir an, was hat es am Ende gekostet, plus 20%.
Ach, crazy.
Genau. Okay.
Und das ist halt ein super doofes Ding, weil es das erklärt zum Beispiel, warum in den USA so viel Schindluder getrieben wird. Warum du sagst, warum hat jemand eine Schraube für 70 Euro gekauft? Mhm. Ja, weil eben Cost Plus wurde einfach draufgerechnet und es ist egal, wenn die Schraube halt irgendwie total ineffizient ist zu produzieren, interessiert es halt keinen. Mhm. Das heißt, du hast da so eine komplette Industrie, die sie einfach sagt, hier haben wir null Risiko, das ganze Risiko geht dann in den Auftraggeber, nämlich an den Staat. Mhm. So, dann hast du aber Newcomer, die sagen, hey, Moment mal ganz kurz, wir nehmen das Risiko auf uns. Ich verkaufte diese Drohne für 20.000, komme was wolle. Mhm. Das heißt, ich muss das hinbekommen, dass ich für 20.000 auch verkaufe. Mhm. So, da ist meine Marge schon mit drin, du hast einen Festpreis, du musst dir keine Sorgen, wenn ich verkacke ich und dann gehe ich pleite. So. Mhm.
Und das heißt, und du kriegst sozusagen keine Drohne. Also da hast du als Auftraggeber im Zweifel den Nachteil, dass du halt das Risiko eingehst, dass der halt pleite geht und du halt dann quasi nicht
deine Lieferung aber kriegst. Du. Das wäre halt dieses normale Wirtschaftsprinzip, wo du so sagst, du kaufst halt den Mercedes, wenn der sagt 50.000, kostet er 50.000, der Mercedes-Händler sagt ja nicht, gucken, was das Ding kostet in der Herstellung, plus 20%. Ja. Also das ist halt die Frage, erstmal, wo nehme ich das Geld her und dann, wie gebe ich die Aufträge raus? Mhm. Und da kannst du halt sagen, wenn du halt eben, nur Rheinmetall hast und kannst nur von Rheinmetall kaufen, das ist natürlich doof, weil dann diktieren die den Preis. Ja. So, das heißt, dein Ziel sollte es sein, zu sagen, hey, auf der einen Seite finanziere ich das eben nicht aus irgendwelchen Schuldungen, weil das ist halt eben totes Kapital. Da steht im besten Fall sogar, der Panzer steht da und wird nie benutzt, das ist das Beste. Das heißt, du musst es halt eben halt aus deinem Sparbuch quasi finanzieren. Mhm. Und wenn du es finanzierst, musst du am besten, um einen guten Preis zu bekommen, musst du die konkurrieren lassen.
Ja, also
mit Rheinmetall, mit Rhein Agger, oder mit Agger, weiß ich nicht.
Dynamit Nobel im Zweifel, whatever.
Ja. So, was weiß ich, denk dir 50 Firmen aus, die es nicht gibt. Im besten Fall kannst du sagen, hey, wer baut mir die günstigste Drohne? Mhm. Und dann bist du natürlich hoffentlich auch gut und dann machst du mit denen Verträge und lässt ihm dann ein bisschen konkurrieren. So ein bisschen, wie man auch sagt, halt, weiß ich nicht, in anderen Bereichen sagst du halt auch, machst eine Ausschreibung, sagst, hier willst du eine Brücke bauen, sagst hier, genau. Ich baue dir die Brücke.
Exakt.
So. Ja. Und dann musst du halt gucken, wie finanzierst du den Bums, damit sie nicht pleite gehen und damit du aber halt auch nicht abgezockt wirst. Mhm. Das ist so das Thema Rüstung. Mhm. Und das heißt aber, für dich ist ein Incentive zu sagen, ich will halt möglichst eine gute, sozusagen eine lebendige Rüstungsindustrie und nicht eben so ein Duopol, wo zwei Hersteller, die sagen, mir egal, hier ist meine Preise, nimm oder lass es, aber du hast eh keine Wahl, deswegen nimmst du es eh. Mhm. Das heißt, da musst du überlegen, wie kriege ich da so ein Umfeld hin? Also wie kann ich zum Beispiel auch Unternehmen erlauben, im Bereich Rüstung unterwegs zu sein? Ne? Wie ist das Genehmigungsverfahren, wenn es das was gibt? Aber ich gehe davon aus, du kannst nicht einfach sagen, ich baue jetzt einen Panzer, sondern musst irgendwie sagen, hey, guck mal, ich komme auf deine Liste, dass du mich auch als Panzerbauer akzeptierst. Ja. Das heißt, da musst du so ein bisschen gucken, dass du da eigentlich nicht zu restriktiv bist und vielleicht auch so, in Anführungszeichen, Startups oder auch neuen Unternehmen halt die Möglichkeit gibst, zu sagen, hey, ich baue jetzt hier die nächste Drohne, weil ich habe da die Technik, ich bin hier in Aachen unterwegs an der Uni und kriege das hin. So, ja. Cool. Energie ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil da bist du ja quasi nicht als Staat der monopolistische Auftraggeber. Mhm. Energie kann ja jeder machen. Mhm. Du hast ja in Deutschland hast du RWE und EnBW und du hast die Stadtwerke und so. Jeder kann theoretisch Energie machen. So. Mhm. Und da kannst du als Staat eigentlich komplett raushalten und sagen, hey, ich nehme das Risiko gar nicht auf mich, sondern ich sage hier, ihr könnt diese 7 Sachen machen und ich gucke, dass ich euch möglichst wenig da Steine in den Weg lege. Wenn du sagst zum Beispiel, du willst so ein Gaskraftwerk bauen, weil du als SAP eine Serverfarm hinstellen willst, irgendwo in Niedersachsen, wo halt nur Flachland ist, so Bau, mach halt. Mhm. Dein Risiko, deine Kosten. Wer Atomkraftwerk machen will, mach halt. Ich gucke, dass ich da nicht zu viele Regeln und Auflagen mache, damit es halt nicht, also damit es schon realistisch bleibt. Mhm. Und vielleicht sorge ich auch dafür, dass es ein Framework gibt, wie hier diese Endlager-Thematik gelöst wird. So, dann kannst du sagen, macht ihr mal, investiert. Und wenn die Investition in Bach untergeht, dann hat der Staat, der Steuerzahler damit nichts am Hut. Das heißt, du kannst da viel enablen, indem du halt einfach sagst, hier sind es Spielregeln und die dürfen halt nicht so sein, dass es halt per Rechnung halt niemals klappt, weil dann willst du es faktisch nicht, das ist auch okay. Du kannst sagen, hier, macht ihr mal. Und dann können irgendwelche Leute aus dem Ausland auch sagen, ich investiere da rein, weil ich da eine Chance sehe. Und wenn es eben nicht klappt, dann ist es halt nicht, das wird halt nicht sozialisiert. Also das Investment ist halt nicht so, du musst jetzt quasi gar nicht dich hinstellen und sagen, ich habe als Staat diese Entscheidung getroffen und ich habe mich verkalkuliert, sondern du kannst sagen, ich lass die mal machen und das wird sich schon so ein bisschen von alleine regeln. So. Mhm. Und das heißt, das ist die spannende Frage, so nach dem Motto, wie viel hast du überhaupt deine Hand mit da drin? Wie viel Risiko nimmst du auf deine eigene Kappe? Weil du hast ja richtig gesagt, was, wenn ich mich verkalkuliere? Was, wenn ich zu wenig baue? Was, wenn ich zu viel baue? Was, wenn ich das Falsche baue? Das kannst du halt schön an den kapitalistischen Markt abgeben und der trägt das völlige Risiko komplett. Wenn Siemens sagt, ich baue da jetzt einfach einen Windpark hin, wenn der nicht läuft, dann hat Siemens eine Abschreibung in deren Bilanz und die Aktionäre sagen, oh mein Gott, Dividendenrendite ist nur bei 5% dieses Jahr, oh mein Gott. Aber das ist halt deren Problem und es tangiert halt nicht dich oder mich oder sonst wen, der halt nichts mit Siemens zu tun hat. Und ich glaube, das muss man halt einfach ein bisschen smart spielen, dass du sagst, ich versuche mich Richtung Unabhängigkeit zu entwickeln, aber muss halt auch entsprechend so dieses Umfeld schaffen, dass eben diese Entwicklung auch stattfinden kann. Weil ich kann es nicht alles allein entscheiden, weil wer bin ich zu sagen, Windkraft it is, und dann merke ich, oh, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Oder Atome das und dann doch nicht so eine gute Idee. Das sind so meine Gedanken zum Thema, wie strukturiert man diese Märkte, dass die halt eben das hergeben, was man will, ohne eben selber total ins Risiko zu gehen, weil es kann halt auch da hinten losgehen.
Das, ja. Ich denke mir nur ein Gedanke kam mir noch dazu, dieses, wenn man jetzt, du hast ja als Staat schon ein Interesse daran, dass deine Bürger mit Strom versorgt sind wahrscheinlich, also das heißt, du musst irgendwie so eine gewisse Grundversorgung irgendwie sicherstellen, also habe ich das Gefühl, hast du als Staat ein Interesse dran, weil wenn du jetzt einfach sagst, wenn dann die ganze Stromindustrie sagen würde, ja nee, wir bleiben nicht hier, wir gehen zu anders hin, ich habe ja keinen Strom, viel Spaß, dunkles Deutschland, so, das willst du ja wahrscheinlich irgendwie nicht, das heißt, du musst da in einer gewissen Form irgendwie mit drin sein und selber Auftraggeber sein und irgendwie ein bisschen da lassen, aber das haben wir ja Stand jetzt, das heißt, Stand jetzt könnte man ja diese Modelle so fahren, wie du sagst, so ein bisschen. Ne? Ich glaube, nur halt von null an. Ja gut, du kannst natürlich darauf hoffen, dass es immer da ist, im Zweifel. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist so, das hast du, glaube ich, also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer sagt, ja, Deutschland lohnt sich gar nicht als Markt. Das ist ein extremes
Beispiel.
Irgendwer wird sich finden, ne? Der sagt, ja, ich mach das, voll geil, voll die Free Money quasi. Ich glaube, es geht eher um so Fragestellungen wie, was erlauben wir zum Beispiel? Ja. Ne? Jetzt kann man in die USA gucken und sagen,
Stichwort Windräder, 30 Meter von dem nächsten Haus, 50 Meter vom nächsten Haus oder whatever.
Genau, sowas. Ne? Ja. Genau. Sowas oder halt auch weitergehend sagen, zum Beispiel, ne, die USA hat irgendwann vor 15 Jahren oder was auch immer gesagt, oder vor 20 Jahren, wir machen jetzt Fracking. So. Da gab es eine hitzige Debatte. Viele finden das doof, weil es eben halt auch die Umwelt halt nicht tangiert, sondern es hat halt eben Auswirkungen. Aber das hat gewisse Unabhängigkeit gebracht. Mhm. Weil die USA sagt jetzt, hey, wir sind der größte Öl- und Gasproduzent weltweit. So. Jetzt könnte man Deutschland sagen, hey, machen wir auch. Mhm. Wenn man das eben will. Ne? Und, ja. Und da könnte man sagen, man hat gewisse Regionen hier, wo man das eben nutzen kann. Und das lohnt sich vielleicht für die nächsten 20 Jahre. Cool. Aber das ist ja das ist etwas, was man enablen muss seitens Regierung oder seitens halt auch demokratische Entscheidung, dass man sagt, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und es ist okay, wenn man sagt, wollen wir nicht, dann ist es ja auch so ja, fein.
Dann, andere
das halt nicht, dann fällt das halt raus. Ne? Aber ich glaube, man muss halt eben dann einfach gucken, so, was ist einem wichtiger? Also, ja. Ist mir die Abhängigkeit, Unabhängigkeit wichtiger, plus eben die wirtschaftliche, weiß nicht, Rechnung, dass die aufgeht, oder sage ich lieber, nee, mir ist die Umwelt halt wichtiger. Und ich glaube, da muss man einfach selber mit sich selbst halt eben eine gewisse ja, Klarheit finden. Und ich glaube, das passiert halt auch in den letzten Jahren halt auch politisch. Da gibt es ja auch viele Debatten links und rechts und nach dem Motto, wo gehen wir jetzt lang? Ja. Und das, glaube ich, braucht halt einfach seine Zeit. Und ich glaube aber, dass irgendwann wird man sagen, ja, das ist cool, das dürfen wir machen, das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Und dann
ja, ich,
stehen halt auch dann Märkte drumherum.
Ja, ja, ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, man, also die letzten Jahre haben einem selber so ein bisschen auch aufgezeigt, dass man in gewissen Situationen auch einfach ein bisschen ein Heuchler ist, sozusagen. Also dass man, aber gezwungenermaßen, nicht weil man das will, sondern weil wenn du irgendwie eine einigermaßen Meinung haben willst, dann klar, du kannst auch völlig meinungslos durchs Leben gehen, dann
liegst
du halt auch nicht falsch sozusagen. Aber wenn du sagst, okay, ich habe irgendeine Meinung, ich habe irgendeine Haltung, irgendein Wertesystem sozusagen, dann stößt du an irgendwelchen Grenzen, wenn das dir jemand quasi. Also wenn dich jemand überführen will, kann dich jeder überführen sozusagen, auch als Staat, als Privatperson wie auch als Staat. Dieses, ne, wenn wir dann sagen, keine Ahnung, warum, weiß ich nicht, haben wir noch lange Gas von Russland bezogen, obwohl da Krieg war, aber eigentlich haben wir gesagt, wir wollen das nicht mehr. Ja, weil wir es halt irgendwie brauchten, so, ne, genauso wie mit Klima, dass wir halt immer dieses Abwägen haben mit, alle Forscherinnen und Forscher sagen einem, unser größtes Problem wird der Klimawandel in den nächsten Jahren sein und der wird uns richtig hart am Arsch haben sozusagen. Und trotzdem ist ja jeder Tag dann quasi oder jedes Jahr dann wieder eine Abwägung mit, naja, lohnt es sich jetzt aber, da das Klima sozusagen mehr zu beschädigen, damit wir hoffen, dass wir in 5 Jahren das Klima weniger schädigen, weil wir die Augen davor nicht zumachen wollen. Keine Ahnung, ist es irgendwie legit jetzt noch irgendwie Öl zu verarbeiten, wenn wir doch uns eigentlich einig sind, dass Öl nicht mehr sein darf, weil Klima, ja, brauchen es aber irgendwie und so haben wir ja jeden, also in jedem Kleinstbereich im Prinzip Abwägung, allein wenn es um Handel dann eben geht, so, ne, dass man dann sagt, ja, das Gas aus Russland ist nicht okay, aber aus Dubai, Katar war es dann irgendwie okay, dass man so sagt, so, ja, da kannst ja,
oder du repackaged aus China, können wir's aus Indien können wir es doch kaufen. Was ist, so. Ist das gleiche Gas, nur in anderen
Pipeline
verpackt und teurer verkauft. Also,
und dann kannst du ja sogar noch globaler ziehen, dass man eben sagt, ja, was ist, wenn jetzt alle fracken und nur Deutschland nicht? Ja, was hat dann die Welt, das globale Klima davon gewonnen? Und das ist halt so dieses, das finde ich so dieses, ja, es ist ein Dilemma, aber so dieses, diese abgefuckte Situation.
Doch, man muss für sich dann eine Priorität setzen und man versucht halt sehr ideallastig das durchzuziehen und auch dann auch sich selbst nicht zu belügen, dann merkt man, dass man echt vor schwierigen Entscheidungen gestellt wird. Und ich glaube, das ist das, was du auch meinst mit heuchlerisch. Ne? Man will eigentlich A, aber dann will man auch nicht, dann kommt man so in eine Situation, wo man sich denkt, ja, vielleicht ist es doch okay, dieses Gas zu kaufen.
Ja.
So. Auch wenn ich es moralisch nicht will, aber irgendwie will ich auch nicht das andere. Also ich will schon meinen Sommerurlaub fliegen. So.
Ja, du kannst zumindest.
Ich glaube, vor dieser Situation stehen jetzt ganz viele eigentlich, dass sie halt sagen.
Ja. Ja, genau, mit den seltenen Erden und so weiter und so fort. Ne? Das ist also all dieser ganze Kram, dass man halt sagt, ja, okay, das importieren wir irgendwie von da. Und du kannst ja alles runterrechnen und dann immer sagen, ja, aber der ganze Import mit den ganzen Schiffen, LKWs und so weiter, der ganze Verkehr, jeder Konsum ist eigentlich schlecht. Und dann weißt du wieder, naja, aber wenn ich nicht konsumiere, ist mein Land im Sack. Also dann ist das Bruttoinlandsprodukt irgendwie, also dann geht es dem Land irgendwie schlecht. Und dann kann ich auch nichts mehr dafür tun und so. Also du kannst dich in jedem Bereich quasi in so eine Spirale begeben, wo du feststellst, ja, fuck. Irgendwie kann ich, also müssen Werte, also ich glaube, es ist weiterhin gut, dass wir Werte haben, so, aber ich glaube, es ist einfach, es wäre naiv zu denken, dass diese Werte immer zu 100% eingehalten werden müssen. Das war, glaube ich, auch noch nie so in der Geschichte. Also ich glaube, es muss auch nicht so sein. So sind Werte nicht gedacht und Normen in einer gewissen Form, sondern es ist ja auch einfach ein, daran möchte ich mich orientieren und trotzdem gehe ich jetzt vielleicht bewusst hier mal und mache das und das und mache keinen anderen Urlaub in dem Land, wo ich weiß, dass Frauenrechte mit Füßen getreten werden und ich durch meinen Tourismus das, keine Ahnung, irgendwie da irgendwie Geld reinbringe in dieses Land oder was weiß ich nicht und so, ne? Und genauso kannst du dann eben das ja auch wieder umdrehen und kannst sagen, ja, dann landet es hoffentlich bei den richtigen Leuten und das kannst du ja in jeder Diskussion irgendwie machen und deswegen macht es, glaube ich, wenig Sinn, super viel zu fingerpointen, sondern musst du einfach irgendwie gucken, wie du für dich da irgendwie sauber durchkommst und wie du sagst, demokratisch im Endeffekt bestimmen ja wir in einer gewissen Form durch unsere Wahlen dann, welche Richtung wir halt eben gehen wollen. So, ne? Das ist ja das, und das ist vielleicht das, was ja gerade ein bisschen beunruhigend ist, wenn man das so ein bisschen beobachtet.
Ja, aber da, ich glaube, das ist so ein bisschen, da merkst du, glaube ich, dass dann jetzt dann so, wie soll ich sagen, dass die Priorisierung dann eine gewisse Richtung ausschlägt. Ja. Dass du sagst, statt eben also globaler Wohlstand versus individuelles Schicksal. So. Und ich glaube, das kippt halt einfach. Ich glaube, das ist kein, das ist, ich habe darüber nachgedacht, ob das so diese These da, dem Motto, ja, Social Media steuert alle Gedankengänge und wir sind alle quasi nur noch so Puppets von eben Algorithmen. Mhm. Ich denke mir halt oft bei so vielen Themen ist so, nee, wir hatten einfach ein bisschen La La Land die letzten Jahrzehnte und jetzt werden wir halt vor Entscheidungen gestellt. Mhm. So. Und diese Entscheidungen sind halt dann oft so, was ist mir wichtiger individuell gesehen? Ist es mir eben mein eigenes Leben, meine Familie, meine Freunde versus irgendwas, was auf Galapagos passiert, eine Schildkröte, die überlebt, so danke Plastikträumen oder nicht. Und ich glaube, dass das einfach jetzt gerade so in Frage gestellt wird. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Menschen plötzlich schlecht geworden sind, böse geworden sind und irgendwie und auch rücksichtslos und sagen, ja, das ist schon egal. Ich glaube, das ist eher so aus der Not geboren. So, dass du sagst, so, boah, wenn ich jetzt entscheiden muss, und dann entscheide ich mich eher für mich und meine Liebsten versus irgendwen anders auf der Welt. So.
Ja, ja.
Und vorher war das eben, du musstest nicht entscheiden, weil du konntest es für beide cool machen. Du konntest sagen, hey, ich spende, weiß nicht, 10% meines Gehalts an die SOS-Kinderdörfer. Plus, mir geht's gut. Ich habe mein Steak, ich habe mein Bier, alles ist cool, ich fahre meine S-Klasse, easy peasy. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht mehr drin. So. Ja. Jetzt merkst du halt so, die Leute kippen alle reihenweise, weil dieses Ideal, dieses moralische, starke Ideal halt doch nicht so stark ist, wenn man eben wählen muss zwischen sich selbst und anderen. Also das ist meine These jetzt gerade.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du da rein wolltest, aber weil ich habe mich gerade eher so konkret darauf bezogen, dass ich so dachte, dass die Leute das ja versucht haben, so ein bisschen mit der CDU jetzt quasi, dass sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt die Wirtschaftspartei, so, ne, in diesem Spektrum irgendwie verbinden wir mit der CDU am ehesten Wirtschaft, wenn die FDP sozusagen nicht großartig relevant jetzt bei der Wahl mehr war, sozusagen. Und man jetzt dann festgestellt hat, schon wieder, so, keine Ahnung, Umfragen zeigen, Merz, der unbeliebste Kanzler der Welt, und so, und dieser Schuldenberg und dann irgendwie diese Veruntreuung von dem Schuldengeld, wo man jetzt schon wieder feststellt, ja, irgendwie das, was da versprochen wurde, die Investitionen werden irgendwie nicht gemacht und so, bla bla bla. Ja, ja. Und gleichzeitig siehst du irgendwie Rise of AfD quasi, die halt jetzt gerade irgendwie wieder Rekordzahlen schreiben, wo man eigentlich erstmal dachte, okay, irgendwie ist es ruhiger geworden um die, eigentlich ist es vielleicht ganz cool geworden. Und jetzt wäre eben dann so die Frage, ne, ich weiß nicht, ob du das meintest, aber wenn man jetzt sagt, mit dem Hintergedanken, so dass ich würde jetzt mit der AfD gar nicht so zwingend verbinden, die Leute denken jetzt an sich und ihren eigenen Arsch. Also sie versuchen es vielleicht so ein bisschen, also das ist vielleicht so das Symbol dahinter, aber wenn die Leute ja da reingucken würden in die Wahlprogramme und sich das angucken würden, dann würden sie ja feststellen, dass es das gar nicht quasi ist. Und das finde ich halt so dieses, und das bringt mich dann immer so ein bisschen dann doch noch zu diesem Punkt, dass ich denke, Social Media und Co. und so haben in der Form doch noch diesen großen Einfluss, weil man nicht das Gefühl hat, dass die Leute, also wer bin ich, der das beurteilt, so, ne? Aber aus meiner Perspektive habe ich das Gefühl, dass die Leute nicht, also die Leute, wer ist hier, aber jetzt mal einfach so gesprochen, so, dass die Leute nicht wählen, was sie, also, wo sie sich was von versprechen, also sie versprechen sich vielleicht was davon, aber wo sie gar, also, wo nicht das bei rauskommen wird, was sie sich versprechen, weil sie einfach dann doch im Zweifel zu uninformiert und dumm sind, sozusagen. Also, jetzt einfach, wie gesagt, ganz bland gesprochen. Aber eben damit verbinden, das, was du gerade gesagt hast, so dieses, ja, wir gehen jetzt eben weg von, wir retten die Schildkröte auf Galapagos, sondern wir retten jetzt irgendwie uns hier. Und das finde ich eben dieses Fatale, dass ihnen das dann versprochen wird, aber aus meiner Perspektive, das überhaupt nicht eintreten wird mit der AfD in einer gewissen Form. So, weil damit könnte ich mich im Zweifel sogar anfreunden, in Anführungszeichen. Ja. Ich könnte sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie uns dann, wenn wir sagen können, okay, den Menschen geht es in Deutschland besser, Die werden Leute werden glücklicher, die Leute werden mehr Geld haben, sie werden sich mehr um sich sorgen können und so weiter und so fort. Ja, dann lass die mal ein bisschen regieren und wir scheißen mal, keine Ahnung, 4 Jahre auf Werte in einer gewissen Form. Also würde mir wahrscheinlich schwerfallen, aber das könnte man, dieses Szenario könnte man sich ja irgendwie im Zweifel stricken in einer gewissen Form, mit einer irgendwie starken Opposition, bla bla bla. Aber ich glaube, das wird halt nicht passieren. So, das heißt, selbst wenn dieses Szenario eintritt, glaube ich nicht, dass es den Menschen danach irgendwie besser gehen wird, die sich das gerade erhoffen und denen ich im Zweifel auch wünschen würde, dass es ihnen besser geht. Und das finde ich so fatal und so naiv und das deswegen fühlt sich so dann so fucking hart noch mal mehr als Zeitverschwendung an, weil dann wieder mit irgendwelchen leeren Versprechungen irgendwas quasi bewirkt wird, was wir jetzt ja auch gerade wieder hatten mit der CDU und was ja auch bei der Ampelregierung jetzt auf einmal jetzt alle, also nicht alle, aber wieder viele und auch viele Konservative auf einmal sagen, oh, ja im Vergleich zu Ampel, also irgendwie eine Ampel lief es dann doch teilweise irgendwie besser, weil jetzt irgendwie doch vieles umgesetzt wird, was wir damals blockiert haben und man denkt so, ja, ihr Idioten, ihr verkackt einfach gerade das Politik-Game alle, also so, ne, und die AfD will es nicht besser machen, sondern wir sind in so einer Politik-Shitshow-Spirale, dass ich da wenig Hoffnung, also selbst, keine Ahnung, egal welche Regierung es geben würde, ich habe das Gefühl, wir sind einfach so in so einem Mut gerade als Gesellschaft, dass man sagt, nach 2 Jahren ist da ja eh wieder Regierungswechsel, warum sollte irgendeine Regierung 4 Jahre durchhalten, weil ja schon die erste Schlagzeile nach 2 Wochen ist, so wird die Regierung halten und solche Sachen. Und das wird ja, wie gesagt, bei der AfD nicht anders sein. Und
Ich glaube das zum Beispiel auch nicht, nur ich glaube, dass eben, das war jetzt so ein bisschen, glaube ich, der jüngste so Aufschrei, so in der Bevölkerung war so, hey, fuck, man, wir dachten, das wird jetzt anders, wir haben jetzt CDU gesagt,
absolut,
komm, mach ihr mal. Und die haben einfach nicht delivered. Ja. So, und dann, ich glaube, das ist dann so ein bisschen so das Thema Ausschlussprinzip, wenn du einfach so guckst, so, okay, was hast du für eine Option? Ja. Dann sagst du einfach, okay, warte, also Ampel, kannst du sagen, verbrannt. So CDU, SPD auch jetzt gerade kurz davor zu verbrennen. Ja. Dann hast du ja quasi nur noch die Extremen. Ja. Dann kannst du sagen, willst du links oder rechts? Ja. So. Und das ist halt, glaube ich, das Fatale ist, absolut, dass man jetzt eigentlich jetzt hätte zeigen müssen aus politischer Sicht, okay, wir setzen jetzt halt eben Prioritäten so in der aktuellen Koalition und das hat man einfach jetzt nicht hinbekommen. Man ist nicht zusammengekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, okay, ich will gar nicht die AfD zum Beispiel oder ich will auch gar nicht die Linken, aber was sie sonst machen, so, und das ist, glaube ich, das Doofe, dass man einfach sagt, die Logik ist nicht, dass ich mich hinsetze und sage, boah, die AfD oder die Linken werden es jetzt voll reißen. Mhm. Aber die anderen werden es auf jeden Fall nicht, also, sondern ich glaube nicht, dass die es besser machen, aber ich glaube nicht, dass, wenn ich jetzt nochmal die CDU wieder und nochmal die SPD, wenn es da was bei rumkommt, also was soll ich sonst machen, ich werde gar nicht, oder ich, ne? Also das ist so ein bisschen dieser Verzweiflungsakt, so nach dem Motto, ich kann ja, also was soll ich denn machen?
So, ja, aber eigentlich ist es ja nicht so schlau, ne, weil man müsste ja sagen, in diesen Parteien sitzen ja trotzdem Menschen und da können ja neue Menschen an die Macht kommen sozusagen, wenn ich sage, ich kann trotzdem am weitesten den Werten von Partei XY irgendwie zusprechen, so unabhängig von den Menschen, die mich enttäuscht haben, kann ich, also es hilft ja nur das Prinzip Hoffnung sozusagen, weil du weißt es ja bei keiner Partei sozusagen. Ne? Deswegen wäre das ja trotzdem schlau zu sagen, ja, diese CDU verkackt das gerade sozusagen, aber eigentlich entsprechen meine Werte der CDU, also wähle ich die nächste Partei, also dann hat man so dieses, ja, ich will immer die gleiche Partei, darum geht es ja gar nicht so richtig, aber wenn das Wahlprogramm und im Zweifel dann die neuen Leute mir das Gefühl geben, dass es irgendwie passt, dann würde ich ja weiter die wählen. Also ich persönlich jetzt und würde nicht zu solchen Protestwahlen neigen oder also so dieses, wir zeigen es denen jetzt mal, weil die haben uns alle enttäuscht in den letzten Jahren. Jetzt sollen sie mal zusehen, weil ich glaube, dass ich damit mehr kaputt machen würde als besser. Klar will man auch nicht more of the same. Du willst nicht, dass es weiter langweilig und weiter irgendwie Leute ihr Versprechen nicht einhalten. Aber ich glaube, die Alternative, glaube ich, wäre halt drastisch viel negativer sozusagen irgendwie, ne? Und wenn es nur.
Ich sehe das aus. Ich finde halt irgendwie, wie soll ich sagen, ich glaube, da ist so, was ich so schade finde, ist, dass der Realitätscheck immer so hinausgezögert wird im Hinblick darauf, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt hier so unsere Ideale, auch jetzt in der aktuellen Koalition, insbesondere auf SPD-Seite. Gut, aber Ideale sind jetzt halt schön und gut, aber wir haben jetzt auch wie bei der Ampel auch gesagt hat, so, ihr habt jetzt eine Sondersituation halt, ne, mit eben Ukraine, Russland, jetzt hat man eine Sondersituation eben im Iran, oder halt 1000 anderen Beispielen, die gerade auf einen einprasseln, und ich finde, da musst du halt als Regierung dann halt auch irgendwie pragmatisch reagieren und kannst nicht sagen, ja, aber, weiß ich nicht, wir haben unsere Ideale und wir halten jetzt an denen fest, so ziehen das jetzt durch auf Kosten aller. Ich finde, da musst du halt einfach, das ist das, was ich halt immer nicht verstehe, ist, Populismus funktioniert ja nur dann, wenn du ihn selber nicht, also wenn du quasi ihn zulässt, finde ich. Wenn,
könnte wenn man sagen, dass man zum,
ja, verstehe ich, ja. Also, oder wenn du ihm Raum gibst, mhm. ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt also die Linke hinstellt und sagt, ja, weiß nicht, wir enteignen alle Milliardäre, so, weil wir haben zu wenig Kohle, dann ist halt die Frage, haben sie denn im Kern recht? Haben wir gerade zu wenig Kohle? Und die Antwort ist, ja, haben wir, zu wenig Kohle. Und wenn du aber das Problem halt tackelst und sagst, hey, ich löse das Problem, dann können die noch so laut schreien und dann wird sich davon keiner beeindrucken lassen. Andersrum auf der AfD-Seite, wenn die sagt, ja, wir haben jetzt, weiß ich nicht, unsere Wirtschaft ist komplett im Arsch und wir lösen das, indem wir Atomkraftwerke bauen, so Claim, kannst du sagen, ja, könnt ihr behaupten, aber wir haben schon längst das Thema auf, weiß ich, angefangen oder wir haben hier das anders gelöst, wie auch immer.
Ja.
So. Aber du musst halt die Themen halt angehen, weil dann nimmst du denen so ein bisschen den Sauerstoff aus deren Feuer. So. Und das finde ich halt so schade, dass man eben halt das einfach so ein bisschen zulässt, indem man einfach sagt, ja, okay, wir sitzen das jetzt aus, wird schon irgendwie werden. So, machen wir halt irgendwie 2 Monate ein bisschen Steuerpause bei Sprit. So, Bro, das ist nicht enough. Also du musst halt schon ein bisschen, ne, muss schon irgendwas kommen. Und das finde ich so schade, dass man einfach sagt, man hätte ja eigentlich so einen Toolkasten mit denen, die man machen könnte. Und man macht es halt einfach nicht, weil man sagt, ja, das weiß ich nicht, es entspricht nicht unserer Kernwählerschaft oder sowas, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das noch war. Das meine ich mit Reality-Check. Ja. So. Man wartet so lange, bis es zu spät ist, und anstatt zu sagen, hey, guck mal, wir vertrauen so ein bisschen darauf, dass die Leute das jetzt checken. Und wenn wir jetzt als SPD oder als CDU sagen, hey, das ist jetzt aber nötig, dass wir jetzt hier so einen Sonderweg fahren, dann werden die Leute sagen, ja, gibt Sinn unter dem Kontext, den wir alle ja irgendwie verstehen. Also man versteht ja, glaube ich, schon im Großen und Ganzen so, oh, da ist ein Problem. So, da ist halt eine Seeenge, die ist halt irgendwie blockiert. So, okay, dann kann man, glaube ich, auch mal so, weiß ich mal, was Neues wagen. Und du musst nicht auf seinen Dings beharren, den man vor 3 Jahren, also muss auf seinen Koalitionsvertrag beharren. So. Ich glaube, da müsste halt mehr Pragmatismus jetzt einfach herrschen, der dann einfach den links und rechts so ein bisschen die Luft wegnimmt. So.
Aber ja, und also was ich so jetzt in letzter Zeit nochmal viel auch so irgendwie mir da durchgelesen habe und angeguckt habe, so dass du hast ja gerade relativ viele, also ne, ich weiß, dass du von diesen Wirtschaftsweisen nicht so viel hältst im Zweifel, aber irgendwelche Forscherinnen und Forscher, die sich halt mit Wirtschaft beschäftigen, sozusagen in Deutschland. Ne? Und eigentlich müsste ja dein Ziel als Regierung irgendwie sein, im Zweifel die in dein Boot zu holen, so, weil wer treibt gerade so die Meinung in Deutschland, so, worüber unterhalten sich die Leute? Das sind die Sachen, wenn dann in der Bild wieder steht, hier Forscher XY oder Wirtschaftsweise oder Wirtschaftsexperte XY sagt, das mit den Schulden ist ein Riesenproblem oder die Schulden wurden falsch investiert, dann muss doch, also das ist das, wo ich auch noch nicht so ganz schlau draus werde. Das ist ja nicht so schwer zu verstehen, dass du merkst, okay, wer sind so die Meinungstreiber in deinem Land und welche Leute willst du bei dir irgendwie ins Boot holen? Klar willst du nicht irgendwie irgendwelchen Leuten nach dem Mund reden, das ist natürlich auch nicht dein Ziel als Regierung, aber im Prinzip musst du doch eigentlich im Zweifel dir, du hast ja du bist ja als, sag ich mal, Wirtschaftsminister, bist ja nicht du König Wirtschaft, sondern du hast ja dann Leute um dich rum im Zweifel und dann musst du ja irgendwie gucken, dass da die Leute zugehören, die irgendwie die relevanten Meinungen sozusagen auch irgendwie ein bisschen vertreten oder den relevanten Forschungsstand, weil ich habe das Gefühl, mit soliden Fakten kannst du immer noch in dieser Welt ja auch was bewegen, wenn du dann sagst, hey, wir haben jetzt den Plan, weil die Forschung sagt XY, da wollen wir hin. Gebt uns das Jahr Zeit. In der Jahr gucken wir drauf, weil das ist der Stand der Forschung. Wir machen jetzt diese Schritte, damit wir dahin kommen. Hier dieses Expertengremium, diese Forscherinnen und Forscher backen das so. Und dass dann im Prinzip die Zeitungen, die Social Media, wer auch immer, eigentlich nur die Chance hat zu sagen, im nächsten halben Jahr so, ja, sie haben ja nach bestem Wissen und Gewissen diese Entscheidung getroffen. So. Aber es ist ja jetzt so, egal welche Entscheidung nach außen dringt oder wenn was irgendwie geleakt wird von irgendwelchen Protokollen, ist immer so, was eine Katastrophe. Da ist wieder die Scheiße. Da ist wieder Katharina Reiche schon 100-mal verbrannt, weil irgendwie sie als große Lobbyistin gebrandet ist quasi. Und wo jetzt dann die Schlagzeilen eher sind, sie lässt Gas- und Solarstudie verschwinden und so. Man denkt so, boah, ey, du musst doch eigentlich als Regierung schlau genug sein, dass du diese Schlagzeilen gar nicht erst aufkommen lässt, weil das sind im Zweifel, du wirst danach nicht daran gemessen, was du eigentlich so geschafft hast. Im Zweifel, du wirst da, also das bestimmt ja nicht deinen Erfolg, sondern dein Erfolg bestimmt ja im Zweifel, wie zufrieden ist die Bevölkerung dann in gewisser Form. Also wie sehr spüren die das auch eben, was du dann eben umsetzt und versprochen hast. Und das habe ich das Gefühl, dass das, ne, Stichwort, du kannst die Polemik eigentlich nur selbst verhindern in einer gewissen Form, weil die Polemik wird es immer geben. Also den Populismus wird es immer geben und du kannst ihn eigentlich dann im Zweifel nur ownen, wenn du dich solide halt aufstellst, aber wenn du halt nach jeder Sitzung wieder irgendwie zerstritten rausgehst und wieder, was weiß ich, was geleakt wird, dann denkst du dir auch so, ja, Leute, ihr habt es auch nicht verstanden.
Das Ding ist halt, was halt, glaube ich, so das fundamentale Fehldesign ist, es glaube ich, gleich wie bei der Ampel, ist einfach, die sind sich ja, also weder die SPD noch CDU sind sich in den Kernthemen ja wirklich einig.
Ich finde die aber auch nicht so weit auseinander. Also
aber das inhaltlich so, ich glaube, die zielen auf das Gleiche, aber die haben halt von den Lösungsansätzen was ganz anderes im Kopf. Mhm. Ne? Und ich glaube, die sind, also das halt, wie soll ich sagen, fehlt halt diese Kompromissbereitschaft in der Exekutive, dass du sagst, das wird so umgesetzt, dass es auch wirklich dann spürbar ankommt. Ich glaube, es werden dann Sachen umgesetzt, aber die sind dann so kompromissgetrieben, dass du sagst, ja gut, aber dann hilft es halt auch keinen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass man sich da auch einfach, dass man da nicht einfach aufeinander zugehen möchte und das halt auch öffentlich als mittlerweile ja austrägt. Ne? Also das so Klingbeil versus, hier, wie heißt die Reiche? Ja. Das ist ja so ein bisschen so das war ja so ein bisschen der Kipppunkt auch, wo man halt merkt, so, okay, die haben so von ihrer Grundidee einfach komplett andere so Weltanschauungen, was ja okay ist, aber dann muss man sich halt leider nicht so, muss man nicht überrascht sein, wenn es halt dann nicht zu einer Umsetzung kommt. Also zum Thema Wohnungsbau gab es ja auch diesen Vorschlag, hey, wir bauen jetzt einfach wir verstaatlichen halt den Wohnungsbau oder wir setzen dann einen staatlichen Wohnungsbau obendrauf. Okay. Ne? Dass du sagst, okay, das ist halt so ein typischer Ansatz von, wenn du halt ein bestimmtes Weltbild hast, kannst du sagen, das ist eine gute Idee. Aber wenn du das gegenteilige Weltbild hast, sagst du, das ist eine Schnapsidee, das funktioniert nicht, das können wir gleich kippen. Das Problem ist genau, dass diese zwei Weltanschauungen so ein bisschen aufeinander clashen und dass man dann halt merkt, okay, leider kommen wir da nicht übereinander.
Ja.
Und das ist halt so, ich glaube, da würde ich den Lindner tatsächlich gerne wieder sehen, er sagt, dann funktioniert der Bums halt nicht. Klar, der ist übrigens CEO von irgendeinem.
Ja, ja.
Egal, Autohändler oder so geworden. Ja. Aber wo du dann sagst, okay, dann muss man halt ehrlich zu sich selbst und sagen, ja gut, sorry, Beziehung funktioniert nicht, geht nicht. Was auch wieder scheiße ist, weil du dann halt wieder in diesen 2-Jahre-Zyklen Neuwahlen bist. Aber ich glaube, man muss halt eben das so lange im Zweifel neu wählen, dass man sagt, okay, es kommt mal zusammen, dass man sagt, okay, wir ziehen in einem Strang. Und das ist das, was mir so ein bisschen Angst macht, dass man das halt einfach aussitzt und dann sich wundert, oh, warum ist denn die AfD so stark? Mhm. So, ja, no shit, Sherlock, weil du es nicht gemacht hast.
Ich habe das Gefühl, mein Gefühl sagt irgendwie so, durch Neuwahlen würde man das irgendwie nicht erreichen, weil das hat man eigentlich jetzt, man hat diesen Probe jetzt gehabt, man hat gemerkt, die Leute wussten, warum es mit der Ampel nicht geklappt hat sozusagen und man macht die gleichen Fehler quasi erneut. Die CDU hat sich vorhin gestellt und gesagt, ja, wir werden es alles anders machen und so weiter und aus der Geschichte weiß man ja auch, so CDU und SPD, GroKo funktioniert eigentlich sozusagen. Es hat ja auch mal geklappt, also es war ja auch mal möglich so, als irgendwie die Egos kleiner waren, die Probleme kleiner waren, ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich weiß nicht, wir hatten das irgendwie schon vor ein paar Jahren mal auch den Ansatz, dass ich mir auch dann wirklich so ein bisschen vorstelle, wenn man jetzt davon ausgeht, keine Ahnung, weiß ich nicht, 20% wählen SPD, 30% wählen CDU, dass man einfach dann sagt, okay, wir teilen uns irgendwie so ein bisschen unsere Bereiche auch eben auf. Ne? Man hat irgendwie jetzt, ja klar, die Minister hat man irgendwie dann gewählt und dass man eben sagt, okay, pass auf, auch wenn es uns total schwerfällt, SPD, aber Energiepolitik geben wir euch. Wir reden da nicht rein. So, wir haben da unsere sozialen Ansätze im Zweifel. Dann ist es leider so. Aber dafür gebt ihr uns, weiß ich nicht, Bürgergeldreform, dass wir die geil machen und nicht irgendwie da auf arme Menschen draufhauen in irgendeiner Form. So, dann sagt die CDU, ja, finden wir nicht so geil. Also nein, wir würden gerne auf arme Menschen draufhauen, da wollen wir nicht so viel Geld reinstecken, aber okay, dann machen wir das eben so. Und weil die Bevölkerung hat ja beide Parteien viel gewählt und dann die Bevölkerung hat ja im Prinzip nicht die Kompromisse aus beiden gewählt, die im Zweifel dann nichts bringen.
Genau.
So, und ich glaube, darauf müsste man sich im Zweifel so ein bisschen wieder berufen. Das ist ja auch noch jede Chance für. Wir haben ja erst das erste Jahr rum. Wir haben es noch 3 Jahre. Es gibt so viele Chancen, um sich da so ein bisschen zu raffen und zu sagen, ja, okay, wir machen mal einen kleinen Break. Wir merken gerade, es wird eine Katastrophe. Also unsere Zahlen sind im Keller. Da kann man sich auch so sehr hinsetzen jetzt mit irgendwelchen Talkshows und sagen, wir haben im ersten Jahr schon viel erreicht. Nee, die Bevölkerung glaubt dir das nicht. Selbst wenn das passiert ist hinter den Kulissen, es glaubt dir keiner. So, du musst jetzt anders liefern und dafür musst du dich irgendwie anders aufstellen und dafür ist ja noch viel Zeit. Aber ich sehe es nicht so richtig. Ich frage mich, ob das an den Leuten liegt, also ob man einfach so andere Generationen an Politikern gerade irgendwie da hat, als irgendwie früher, ohne jetzt zu sagen, früher war alles besser, gab es wieder andere Probleme. Aber irgendwie wirkt es immer so ein bisschen so Ego-Scheiß. Also wenn ich das Merz wird ja nicht umsonst diese ganzen Sachen um die Ohren gehauen, die er vor der Wahl gesagt hat, wo er sich dann so groß dahingestellt hat und gesagt, ja, Scholz, ne, kriegt nichts auf die Kette, bla bla bla. Und jetzt wird ihm das alles um die Ohren gehauen und merkt so, ja, Bro, bei dir halt auch nicht. Wunder dich doch nicht. Und ich so, dann hat nicht so eine große Fresse. Werd wegen guten Ideen gewählt, die auch umsetzbar sozusagen sind und halt dich an das dann im Zweifel und mach nicht einen auf krassen Typ, Trump-Style und setzt sich dann quasi hin und sagt, ja, dann werde ich immerhin gewählt und dann gucke ich mal, was passiert.
Ja,
dann fällt es ja, fliegt es halt um die Ohren, zumindest in Deutschland so.
Ja, und ich finde, das ist halt das, was irgendwie, glaube ich, also mein Blick auf die Situation ist irgendwie, dass du auf der einen Seite halt Merz hast, der sehr viel geclaimed hat vorher,
ja,
in allen Bereichen, der hat gesagt, oh, also, es ist so witzig, ja, ja, es gibt zu jedem Ding, was er gerade macht, so ein Gegensnippet, so aus vor zwei Jahren.
Absolut,
ja. Und ich glaube, viele haben halt die CDU auch gewählt, weil die Sachen, die er vorher geclaimed hat, nicht in allen Bereichen, aber vieles war halt, wo du gesagt hast, ey, cool, der bringt zum Beispiel das Thema Atomkraft wieder ins Rennen. Und jetzt hin sagt, nee, es geht nicht.
Macht
okay, Sinn, okay Bro, aber du hast gesagt, es geht, dann mach es, mach, dass es geht. Und das ist halt so, das was, und dann wird halt unterstellt, so, ja, du lässt dich von der SPD, von Klingbeil, lässt du dich gerade so, bist du, du bist das Schoßhündchen, von denen lässt sich von so einer kleinen Partei gerade komplett kontrollieren. Und dann verlierst du halt komplett deine Kredibilität, weil du auf einmal, was auf einmal heißt, ja gut, du kannst viel reden, aber wenn es hart auf hart kommt, ziehst du halt nicht durch. Auf der anderen Seite ist natürlich für die SPD halt irgendwie ganz geil, weil die halt sagen können, hey, guck mal hier, wir stehen für unsere Wähler ein und ne, bla bla bla. Aber dann sagst du halt auf der anderen Seite,
das ist das Gegenteil von dem, was wir gerade sehen.
Ja. Genau, wer ist überhaupt noch die Wählerschaft der SPD? Weil wenn die CDU dann aber auch sagt, hey Leute, eure Sozialreform könnt ihr knicken, weil ihr habt uns an den Karren gebissen, wir pissen euch jetzt zurück an den Karren. Dann so, okay, dann wird die SPD auch verlieren. Und das siehst du auch in den Wahlprognosen aktuell. Das heißt, anstatt dass sie sagen, hey, wir können nur gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren, haben sie sich für gemeinsam verlieren entschieden. Wo ich mir denke, Leute, dann ihr müsst doch nur 4 Jahre durchhalten. Das sind eure Pensionen, eure ganzen Ansprüche sind dann safe. So, dann macht doch mal 4 Jahre irgendwie cool. Und wie soll ich sagen, wenn ihr jemanden, also du musst ja irgendwen dann ja, wie soll ich sagen, ein bisschen betrügen, beziehungsweise musst ja irgendein Versprechen, darfst du ja nicht einhalten. Dann entferne dich doch von deiner eigenen Partei im Zweifel. Also, weißt du, wie ich meine? Also du kannst zwar jetzt sagen, ja, vielleicht gibt es da irgendeinen linken Flügel bei der CDU, der dann sagt, Atomkraft ist doof, dann sagt, ja, fuck auf die. Also, dann guck doch lieber das, was irgendwie funktioniert. Und dann in 4 Jahren kannst du sagen, ja, was ist das schlechteste Kanzler der Welt? Okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die finden gar keinen Target. Also die finden niemanden, der es irgendwie geil findet aktuell. Was so schade ist, weil es gibt da bestimmt so Gruppen, wo du sagst, ja gut, wir können die AfD nochmal 10% abzwacken, wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen jetzt Energiepolitik in geil. So easy. Weil die können ja nur laut schreien. Die haben ja auch keine Konzepte. So.
Ja, genau. Letzter Gedanke dazu. Ich frage mich halt immer, ob es dann wirklich daran liegt, dass man dann irgendwie diese Kompromisse findet, oder beziehungsweise die Kompromisse nicht findet, also dieser Streit, der dann irgendwie dann so entsteht, oder ob einfach der Reality-Check dann eben einsetzt. Also, ne, ob es halt immer, also wenn du, ne, als Stichwort Merz, klar, ist ein erfahrener Politiker, irgendwie lange in der Politik gewesen, aber ich weiß nicht, wie groß dieser Sprung von, ich bin in der Opposition und kann halt labern wie ein Verrückter und, also was, wie ein Verrückter, ich finde ja Studien für alles sozusagen, ich kann hier sagen, wir werden das machen und hier gibt's auch, ne, darum mache ich das. Und dann wirst du gewählt und dann stellst du mal fest, ach du Jemine, deswegen hat das vorher keiner gemacht. Nicht, weil die SPD mich abfuckt oder weil das irgendwie so ist, sondern, ah ja, jetzt sprechen mal die ganzen Lobbyvertreter mit mir, jetzt sprechen mal die mit mir und jetzt habe ich hier mein Expertenteam, die sich wirklich mal damit beschäftigen und stelle ich fest, ach ja, deswegen haben das die ganzen Leute die ganze Zeit nicht gemacht. So. Also, ne, egal auf welches Thema bezogen. Und dann, weil das fände ich ja noch, das fände ich ja sinnvoll, das fände ich ja okay, wenn man sagt, so, ich habe jetzt in der Verantwortung gemerkt, ah ja, shit, da sind neue Komponenten irgendwie für mich klar geworden, deswegen können wir das irgendwie so und so nicht machen. Aber dann musst du es halt auch so kommunizieren. Aber dann immer so sich hinzustellen, zu sagen, nein, nein, ich stehe zu meinem Wort. Und so, nee, das weiß doch auch gerade jeder, also tu doch nicht so. Aber sag doch, warum du es nicht tust, weil dann können wir es zumindest irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube, jeder hätte in einer gewissen Form Verständnis dafür zu sagen, ja, okay, aus der Sicht von einem Kanzler, wenn du Verantwortung für alle hast und nicht einfach aus der Opposition sprichst, na klar, es tritt nicht alles so ein, wie du es in der Opposition irgendwie laberst. Das ist ja auch Teil der Opposition im Zweifel so ein bisschen. Aber die Frage ist dann trotzdem, wie setzt du es quasi um und wie machst du es? Und das Erschreckendste finde ich eben dieses, du lernst nicht aus dem Fehler, der genau davor passiert ist, von dem du profitiert hast. Oder Stichwort SPD, den du gerade eben auch gemacht hast. Also, ihr wusstet genau, warum die alte Regierung nicht funktioniert hat, sozusagen. Ihr habt alle gesagt, ihr werdet es anders machen. Und das Erste, was passiert ist, ihr macht genau den gleichen Fehler. Und das, finde ich, wirkt so, weil das wäre menschlich auch so einfach zu verhindern. Also, das nicht mal auf Themenebene, sondern man hat das Gefühl, ja, also, wie kann man das denn so nicht gecheckt haben? Weswegen ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass nicht die Parteien das Problem sind und, keine Ahnung, die Ideale, die da immer so konkurrieren und, keine Ahnung, was clashen, sondern eher die Einzelpersonen irgendwie, dass die so ein bisschen das Problem sind, dass die irgendwie ihre Egos nicht im Griff haben, dass die, weiß ich nicht, mit den falschen Leuten reden, die falschen Verträge haben, die falschen, weiß ich nicht, whatever, Ideale vertreten, I don't know. Aber ich habe das Gefühl, wenn da jetzt einfach andere Menschen an der Regierung wären, auch von SPD und CDU, könnte das deutlich besser funktionieren. obwohl es SPD und CDU draufstehen. Es ist ja, wäre ja irgendwie naiv und fatal zu denken, dass die gesamte CDU, die gesamte SPD nicht funktionieren in Regierung. Das irgendwie ist das für mich unrealistisch, weil da so viele Menschen drin sind. Ja. Da irgendwie ist es zuzutrauen. Irgendwer muss das hinkriegen sozusagen. Ja. Aber wahrscheinlich sind die Strukturen in den Parteien so verkrustet und so, so dass halt jetzt schon klar ist, wer in 20 Jahren potenziell, Grüße an Philipp Amthor, Kanzlerkandidat sein wird, so ungefähr. So, weil die Leute halt so aufgebaut werden irgendwie. Und da kommt nicht einfach mal der moderne, irgendwie bisschen nicht im Parteien-Siff verankerte Mensch, sondern es ist irgendwie so ein Merz, der halt schon 100-mal verloren hat gegen Merkel und mit den ganzen Altlasten schon zum Kanzler gewählt wird, im zweiten Wahlgang und so weiter und so fort. Und das wird dir halt die ganze Zeit um die Ohren fliegen. So. Und da musst du doch als Partei eigentlich sagen, ja, dann nehmen wir ihn jetzt nicht.
Ja. Ja, ich glaube, da fehlen so ein bisschen auch die Optionen. Und was, was ich glaube, völlig richtig ist, ist, Parteien sind halt auch nicht starr. Also ich glaube, ne, wenn du jetzt zum Beispiel die SPD von heute anschaust, das hat nichts mit der SPD von Schröder zu tun.
Absolut.
Also die SPD ist halt eine ganz andere Partei mittlerweile. Und deswegen, ich glaube, das schon recht. Also ich glaube, dass wenn man jetzt irgendwie nochmal 2029 anschaut, dann könntest du nochmal eine sich neu definierte CDU sehen und eine neu definierte SPD sehen. Fakt ist halt nur, dass die aktuelle Variante irgendwie nicht kompatibel scheint. Und das ist halt, ich meine, das kann ja auch schnell gehen. Man könnte auch sagen, hey, komm, wir setzen uns mal zusammen für ein Wochenende und schreiben mal Parteiprogramm neu. Oder, weiß ich nicht, Koalitionsvertrag wird nochmal nachverhandelt. Wir machen das jetzt nochmal richtig cool. Ich glaube, das würde schon gehen, aber ich glaube, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass der Wille da ist. Ich hoffe, dass da, weil im Grunde genommen hilft es ja auch keinem, so, wenn man es bis aussitzt und dann die, wie du auch sagtest, dann wird die AfD 2029 und die Regierung bilden und die werden auch sagen, hey, wir können auch hier nichts tun, weil es eh schon vieles leider nicht getan worden und jetzt ist auch schon nicht zu spät, aber jetzt wird es nochmal eh schwieriger, damit auch kein
Die Ausreden sind jetzt schon klar, genau, also ist jetzt schon klar, die nächste Regierung, die kommt, werden, also ist jetzt schon, das Playbook ist klar, egal wer es wird sozusagen.
Ja, genau, deswegen, also ich glaube, so aus der Perspektive, so Verantwortung übernehmen für halt Individuen, die einen gewählt haben, egal was man für eine Ideologie hat, egal was man für eine Weltanschauung hat, ist jetzt halt eben zweitrangig, so nach dem Motto, was ist mein Ideal, sondern eher so, okay, was muss jetzt wirklich passieren, damit der Bums halt läuft, so. Und alles anderes, ich wünsche mir einfach diesen Pragmatismus. So. Und das gestern.
Und das halt eben Pragmatismus gepaart mit Kommunikation irgendwie, mit cleverer Kommunikation sozusagen. Weil wenn jemand irgendwelche Kommunikationsexperten beiseite gestellt werden, doch eigentlich Politikern, und trotzdem kriegen sie es gerade überhaupt nicht hin, dass sie sich alle irgendwie gegenseitig widersprechen in allen Talkshows, in allen Pressemitteilungen und denken, Leute, halt doch einfach das Maul. Bevor du jetzt irgendwie mal ins Bein pisst öffentlich, mach das doch hinter den Kulissen und leak doch nicht irgendeine Scheiße an die Bild. Und also ihr macht euch gerade doch alle so selber kaputt.
Aber das ist auch so, das verstehe ich auch nicht, dass die immer noch, also dass es überhaupt noch Lanz und Co. gibt. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber die Einschaltquoten, ne, wenn du mal anguckst, wie viele Menschen in Deutschland gucken halt eben noch diese Formate, da lacht ja jeder so, jeder halbwegs große YouTuber lacht ja, weil die View-Cards.
Aber ich glaube, wenn du jetzt auf YouTube, ich glaube, die werden auf YouTube ganz gut geklickt, die Ausschnitte.
Ja, und so, das stimmt, aber da werden halt eben, da denke ich mir so, das sind doch die Snippets. Mach doch Longform. Geh doch mal, also das hat man doch mittlerweile gelernt. Geh halt 2 Stunden, rede mit, keine Ahnung, Tim Gabel. Keine Ahnung, die ehemaligen Fitness-Influencer, was auch immer. Mach doch langformatige Podcasts. So. Ne? Geh doch hin, lieber Merz, setz dich da hin und mach 3 Stunden einfach mal. Klar, du kriegst vielleicht nur 100.000 Views, aber die 100.000 Leute hast du im Sack. Die hast du gewonnen für dich, wenn du eben cool bist in diesen 3 Stunden. Und das verstehe ich halt auch nicht, wie man immer noch so auf diesem Format wie kleben geblieben ist, was für mich so zeigt, hey, du machst ja auch dadurch deine Kommunikation, weil du richtig gesagt hast, Kommunikation muss jetzt auch sitzen. Dann setz dich hin und mach mal Real Talk. Mach mal Merz Real Talk 3 Stunden. Mit wem auch immer, such dir diesen Person halt aus. Aber das verstehe ich nicht, wieso die nicht auf diesen Trichter kommen und sagen, hey, das ist jetzt das, was wir jetzt durchziehen.
Ja, weil ich finde auch, dass die bei diesen ganzen Talkshows den Mehrwert bieten nicht Politiker, weil das ist wie Fußballinterviews nach dem Spiel. Das ist halt die haben ihre Floskeln, die haben ihr ganz klar, was sie da irgendwie sagen und was nicht. Das Interessante ist eigentlich eher dann die anderen Menschen in der Runde sozusagen, die aus verschiedenen Bereichen kommen, wo man dann sagen kann, ah, guck mal, da ist irgendwie, keine Ahnung, der Marineexperte gerade, der so ein bisschen was über die Öltanker da eigentlich erzählt, dann ist da irgendwie der Waffenexperte, dann ist irgendwie der da. Und dann denkt man so ein bisschen, ah, okay, jetzt hast du verschiedene Perspektiven darauf irgendwie bekommen. Ich finde, das ist noch so ein bisschen der Mehrwert davon sozusagen. Aber du könntest diese PolitikerInnen eigentlich aus dem Format streichen. Also weil die da keinen Mehrwert bieten, außer halt Punchingbags zu sein, weil alle denken, was macht ihr eigentlich, die Idioten?
Du gehst da rein mit der Aussicht auf, ich werde heute einfach mal, ich krieg auf die Fresse. Ja, so.
Ja, und wehrlos auch. Also ich verteidige mich auch nicht, weil ich habe keine Chance, mich zu verteidigen sozusagen. Also ich bin irgendwie waffenlos zum Kampf gekommen.
Ja, und dann ist das so, das ist irgendwie keine Kommunikationsstrategie, die irgendwie so nachhaltig smart ist aus meiner Sicht. Ja. Aber
weil das ja nur mehr wie dieses, also ne, dieses Stichwort Politikversagen dokumentiert, ne? Weil dann siehst du quasi den Politiker auch in der Talkshow sitzen, der wieder von den Experten gegroastet wird und wieder keine Antworten hat und der kann ja wieder nichts und so. Und dann ist das im Zweifel Spahn, der natürlich für die CDU dann sozusagen steht. Dann kann dann da noch so ein cleverer anderer CDU-Politiker sozusagen sein, der eigentlich diese Punkte gut vertreten würde. Den siehst du aber nicht. Und deswegen ist für dich klar, die CDU kann das nicht. So funktioniert das ja. Also es wäre, wie komplex willst du denken müssen, um dann zu sagen, ja, nein, aber das ist jetzt ja nur der eine und der andere ist vielleicht ganz anders und so weiter und so
fort. Ja, ja, eben. Ja,
it's interesting.
voll, es bleibt auf jeden Fall spannend, der Klassiker, ne? Es bleibt spannend.
Weißt du, wann sind die Midterms in Amerika? Es müsste doch irgendwann bald sein, oder? Oktober? Oder
so? Ja, dieses Jahr, glaube ich. Ja,
ich glaube auch, dieses Jahr Oktober oder so.
Irgendwie sowas, ja. Ja gut, es ist, glaube ich, relativ klar, dass da die Demokraten alles capturen, was irgendwie geht, wahrscheinlich.
Ja, meinst du, also, ich bin mir nicht so sicher, ob das so, also in meiner Welt gibt es noch irgendwie so ein Coup mit, keine Ahnung, sie cashen irgendwie Trump ein und glorifizieren Vance oder so und dann läuft's. Also das wirkte für mich in letzter Zeit so ein bisschen so, also ich bin ganz weit weg davon, aber was ich mitbekomme, wirkt es für mich sehr so nach dem Motto, ach komm, wir lassen Trump sich da jetzt einfach nur verbrennen, also irgendwie verbrennen wir Trump, der trifft die unangenehmen Entscheidungen, die wir vielleicht auch als Republikaner treffen wollen, das beschmutzen wir jetzt ihn mit, der ist eh ein alter Mann, der ist eh raus und keine Ahnung was und dann kann der die Sachen ins Laufen bringen, dann können wir irgendwie Vance installieren und dann können wir sagen, ja, aber das sind ja Sachen, die Trump entschieden hat, wir machen jetzt das Beste daraus und wir ändern es auch nicht so richtig, aber jetzt haben wir so einen unverbrannten Typen da sitzen, der ist jung, der zieht im Zweifel die Leute nochmal mehr, der hat mal gesagt, Trump ist ein Faschist oder so, was auch immer genau nochmal gesagt hat, so der kann auch der eigene Partei Kontra geben, ich finde, es gibt so viel Potenzial für die Republikaner, können das super easy rumreißen, wenn sie das schaffen, das alles auf Trump abzuwälzen, weil ja Trump den Hang dazu hat, alles auf sich zu beziehen. Das heißt, du kannst sehr schnell das Bild erzeugen mit, das waren nicht die Republikaner, das war ja alles Trump. Positiv wie negativ und jetzt machen wir das irgendwie in geil oder so. Deswegen, das Szenario gibt es für mich noch so ein bisschen.
Ja, ich habe irgendwie so von der Wahrnehmung des Vance irgendwie auch raus.
Ja, also, ist halt unbedeutend irgendwie so ein bisschen. Die Iraner sagen auch, wir wollen mit dem nicht reden, der hat keine Ahnung und so. Ne? Das ist ja auch irgendwie alles so,
was damit
da
drin ist. Wer spannend wird, ich glaube, für die Republikaner ist Rubio. Ich glaube, das ist der Außenminister.
Ah ja, Marco Rubio.
Der Typ ist pfiffig. Also der ist smart, wenn du den so reden hörst. Also ich glaube, der hat genug Schlagfertigkeit und der ist halt, wie soll ich sagen, der sitzt halt fest in seinem Thema. Und ich glaube, das ist so ein Charakter, der hat, glaube ich, mehr Chancen als Vance irgendwie in den nächsten Jahren. Ich glaube, das ist aber mittlerweile so klar geworden. Ich glaube, dass die so ein bisschen gegeneinander laufen lassen und dann sagen, ah, Vance, du hast deine Chance, raus mit dir. Der Typ macht's dann. Aber ich glaube auch, das wird halt nicht helfen, ich glaube, später in diesem Jahr. Ich glaube, das ist eher für, was ist das, 28 oder was? Ich glaube, dann wird's nochmal spannend. Unqualifizierte Randmeinung
von
der drei Tweets
gelesen. Ja, da bin ich auch wirklich zu raus gerade irgendwie, aber ich bin gespannt, dann zu den Midterms irgendwie mal so ein bisschen dann nochmal drauf zu gucken, so nach dem Motto, was wurde jetzt irgendwie versprochen, was ist passiert, was nicht und was wurde für Hoffnung damit verbunden, bla bla bla. Und wie hat sich die Welt verändert dadurch auch irgendwie, weil das finde ich schon auch irgendwie spannend. Und wie verändert sie sich potenziell vielleicht gerade wieder so ein bisschen zurück durch diese ganze, also das hat mich zum Beispiel total noch, nur letzte zwei, drei Gedanken, dass Orban so, also vielleicht bin ich auch zu weit weg davon, aber dass Orban so krass abgewählt wurde, also mit einer absoluten Mehrheit quasi der andere irgendwie, also nicht mit absolut, sondern also mit der klaren Mehrheit, ist es die absolute Mehrheit gewesen? Ich weiß nicht, also dieses.
Ja, aber das war eindeutig.
Diese krasse Mehrheit, womit man auch eben andere Sachen wieder kippen kann sozusagen, das war ja so ein bisschen dieses Ding und das war ja anscheinend völlig klar vorher irgendwie. Mir war das irgendwie nicht so klar, also irgendwie habe ich das nicht so gedacht und auf einmal an dem Tag der Wahl und davor war so, die Frage ist nur, wie hoch, wir rechnen alle damit, dass es so und so kommen wird. Ich dachte so, ist das so dieses Demokraten-Republikaner-Ding, wo man dann nachher wieder so sagt, ja, wir hoffen das irgendwie als Europäer oder ist es wirklich so wahrscheinlich und das ist ja irgendwie eingetreten und das. Ich glaube, der Typ selbst ist jetzt auch nicht, also weit weg von links.
Das ist Ober 2.0,
so, oder? Ober, weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, was er zumindest nicht hat, ist so diesen Russland-Touch irgendwie. Also dass man, wo man Orban ja immer so vorgeworfen hat, der ist irgendwie so ein bisschen russische Marionette in einer gewissen Form. Das hat er ja nicht. Da hat er ja so ganz klar gegen Wahlkampf auch betrieben und hat jetzt ja auch irgendwie schon diese Millionen ermöglicht, Hilfe für Ukraine und so weiter. Ja, ja. Also ich glaube, dass das schon der pro-europäischere Typ ist. Wie der sonst innenpolitisch und sonst irgendwie ist, habe ich keine Ahnung. Aber Ich weiß nur, die Studenten und die Studentinnen und so, die sind auf die Straße gegangen, haben das gefeiert und so. Und ich denke mir, die würden jetzt nicht auf die Straße gehen, wenn Merz gewählt wird. Also das war für mich, also ne, so, ich weiß nicht, ob das nur eine, wir haben nicht mehr Orban-Feier war, aber ich glaube, sie hätten sich dann nicht so gefreut, sondern ich glaube, sie müssen auch irgendwie ein bisschen was Gutes mit ihm verbinden und ein bisschen hoffnungsvollere Zukunft irgendwie so.
Ja.
I don't know.
Ich fand es total interessant, weil ich da im Vorfeld gar nicht, ich habe halt diesen Orban-Hate mitbekommen, weil ich habe nicht so die Opposition oder die Alternativen mitbekommen. Und als die Wahlen dann durch waren und so ein bisschen noch die ersten, wie soll ich sagen, Interviews so rauskamen und dann so Entscheidungen, so Statements kamen, dachte ich so, ey, warte mal ganz kurz, das ist einfach die jüngere, nicht dicke Version von dem Dude. So,
ja, ich weiß,
klar,
was du meinst.
Mit ein paar Nuancen. Ja, ja. Aber ich dachte mir so, hä? Irgendwie, ich habe da irgendwie, also in meiner Vorstellung, basierend auf den Reaktionen der Kritik, dachte ich immer, da kommt so genau das Gegenteil. So nach dem Motto, weiß ich nicht, wenn Orban AfD ist, werden jetzt die Linken
irgendwann
kommen. Und dann habe ich das gesehen, dachte mir so, das ist einfach eine Light, vielleicht eine Light-Version, aber so rein von der politischen Grundanschauung habe ich gedacht, okay, das ist einfach das geht einfach weiter, nur halt eben vielleicht mit so ein paar Nuancen. Ich dachte mir so, krass, ich habe irgendwie mit einem krasseren Gegenteil gerechnet, was dann so mein Überraschungsmoment war. Aber jetzt auch ohne da jetzt zu tief in den Themen zu sein.
Was ich ganz spannend finde,
irgendwie voll durchblickt.
Er will wohl so relativ viele von so krassen Grundgesetzänderungen sozusagen wieder umkehren quasi, die Orban gemacht hat, um so ein bisschen mehr irgendwie, also die halt irgendwie so diese Machtposition so gestärkt haben, bla bla bla. Ja, ob es nachher machen wird, we don't know. Aber wäre ja im Prinzip auch mal ein ganz nettes Beispiel, dass es nicht das krasse Extrempendel unbedingt immer sein muss, so, ne, nach Hardcore rechts kommt Hardcore links sozusagen und dadurch findet sich nie irgendwie so jeder immer wieder, sondern vielleicht ist es ja jetzt ja jemand, der wirklich einfach ein entspannterer Typ ist sozusagen, der weiterhin irgendwie ein Konservativer ist, ist ja scheißegal, wenn das eben die Leute repräsentiert, aber dass man nicht das Gefühl hat, okay, wir müssen danach wieder das andere Extrem wählen, weil jetzt haben wir diese eine extreme Politik und dann heben sich die ganze Zeit ihre ganzen Gesetzgebungen auf und man kommt irgendwie voran als Land, sondern es wäre ja vielleicht ja mal eine ganz nette Tendenz hin zu, okay, wir wollen irgendwie europäischer denken, aber gleichzeitig sind wir halt auch einfach ein konservatives Land. So, ist ja völlig fein.
Ja,
würde ich ja auch keinem absprechen. So. Wäre ja vielleicht ganz nett, wenn man das eben hinkriegt, dass dieses Ganze, wo ich jetzt sagen würde, extrem rechts ist das falsche Wort, mit rechts meine ich dann eher dieses extrem antieuropäische sozusagen, dass dieses antieuropäische jetzt ein bisschen an Strahlkraft verliert wieder und dieses europäische hochgehangen wird, dann habe ich für mich und meinen Seelenfrieden schon viel gewonnen. Ob die dann nachher irgendwelche konservative rechte Politik machen, ist mir scheißegal, sondern die machen in ihren Ländern, das juckt mich nicht. Ja. Aber ich bin davon betroffen, wenn die halt so hart antieuropäisch denken und das will ich, dass sie das tun, die miesen Schweine.
spannend.
Mal gucken.
War, interessant. Ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwie gedacht, dass der, dass da was, aber das ist gut, das ist stimmt, was du sagst, wenn die jetzt quasi so ein bisschen näher an dem bisherigen waren, dann hast du halt die Chance, eben ein paar Sachen, die halt eben länger brauchen, bis sie sich lohnen, also ein paar strategischere Themen kannst du halt dann auch einfach so weiterziehen. Das ist schon, ja, eigentlich ist das, was du eigentlich, was du das möchtest, ist nicht so ein hektisches Hin und Her, so, ne, bis du, wie du es anfängst, es nie zu Ende bringst, das stimmt schon.
Da muss ich jetzt dran denken, weil in Bonn habe ich jetzt noch gestern mit Isa gesprochen, so, da hat jetzt ja, war ja der Wechsel von Grün zu CDU und quasi die Grünen haben jetzt ganz viele Fahrradwege gebaut und bei Straßen quasi von zwei auf einspurig gemacht und dafür Fahrradwege gebaut und der kleine CDU ist, die bauen wir alle wieder zurück. Und ich so, klar, du kannst Anti-Fahrradwege sein, aber ist es sicher sinnvoll, dein kommunales Steuergeld jetzt dafür zu verwenden, das wieder zurückzubauen? Oder willst du nicht andere Dinge vielleicht vorantreiben und nicht einfach back to the old one irgendwie gehen? Und diese Gefahr ist halt dann bei solchen Sachen irgendwie immer da und dann kommst du halt gar nicht voran und alle sind nachher genervt, weil du kommst mit deinen Sachen nicht voran und ich weiß nicht, ich halte immer hinten, weiß ich nicht,
hatte ich mich so vorprogrammierter Stillstand, so nach dem Motto, ich fange was an, dann wird es wieder abgerissen, dann fängt wieder irgendwas an, wird abgerissen, Das ist doch quatschig.
Yes.
Wie du sagen würdest.
Apropos quatschig, das war mal wieder eine lange quatschige Session, haben wir lange nicht mehr gehabt, finde ich schön.
True that.
Und jetzt wird weiter Abitur korrigiert. Die Woche ist full auf Abitur, aber es läuft. Da kommen die zwei Korrekturen rein. Das ist jetzt so ein bisschen nervige zwei, drei Wochen, aber ist okay.
Dann drücken wir mal die Daumen für eine gute Korrektur.
Kriegen wir hin.
Peace out.
Peace out.